Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk Ausgabe 162. Heute mit Felix.
Felix.
Und mit Markus.
Hallo im Winter.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hallo, Merry Christmas und so. Weil das garantiert die letzte vor Weihnachten.
Das ist korrekt, ja.
Ja.
Genau. Aber nicht die letzte nach Weihnachten.
Nee, weil nach Weihnachten ist ja wieder vor Weihnachten.
Also doch die letzte, nicht die letzte.
Aber nicht die letzte in diesem Jahr.
Genau.
Ich sehe schon, wir sind einfach genau richtig.
Genau, wir werden ja dann einmal noch von dem Kongress senden. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann, wahrscheinlich am 29. Ihr werdet das dann garantiert auf Twitter wieder nachlesen können. Wir werden es wie immer rechtzeitig Minuten vorher ankündigen. Nein, also wenn wir einen genauen Termin haben, dann sagen wir nochmal Bescheid. Genau, wir sind dann alle da. Wir werden auch ein Hörertreffen machen. Das organisiert der Felix.
Das habe ich total brontal organisiert jetzt schon.
Achso, haben wir schon einen Termin?
Ja, am 29.
Am 29. Aber keine Zeit.
Doch, doch.
Ja, dann auch schon. Dann sag doch mal.
Warte. Oh, 16 Uhr oder so, 18 Uhr.
Und das ist auf jeden Fall diesen Kalender. Spontan über Twitter, oder was?
Nee, Location ist Halle B, glaub.
Und jetzt nein.
Ich such mal den Wiki.
Genau, such mal doch mal den Eintrag raus und verlinke das doch mal. Dann hoffen wir nicht, dass es genau dieselbe Zeit ist, wo wir auch senden, weil dass wir beides am 29. haben, so ungefähr um dieselbe Zeit. Macht alles total Sinn. Aber
also wir könnten das ja dahinter planen. Ja. Das wäre eine tolle Sache. Wir
machen Hörertreffen auf der Bühne.
Oder so. Genau. Also, wenn ihr auch da seid, ich weiß, es war diesmal nicht einfach, an die Tickets ranzukommen. Ja.
Außer ihr seid halt in irgendeinem Erfahrungskreis mit drin oder so.
Ja.
Vom CCC halt.
Ja. Oder hattet Glück in der Lotterie oder so. Oder habt euch auf dem Schwarzmarkt welche besorgt.
Was auch okay ist.
Ja, nee.
Partiell. Wenn der Schwarzmarkt den gleichen Preis verlangt wie der Club, dann ist okay.
Ja,
genau.
Wenn der Schwarzmarkt Geld verdient, ist nicht okay.
Das ist nicht in Ordnung. Das ist böse. Wenn ihr solche Schwarzmarkt-Leute seid, finde ich nicht gut.
Findest du nicht gut?
Nee, wollte ich mal sagen, einfach.
Ja, ich hoffe mal, sie machen es nächstes Jahr anders, aber wir gucken mal, wie das wird. Also, falls ihr da seid vor Ort, dann könnt ihr uns natürlich gerne knuddeln kommen und zuhören und den Felix drücken und so.
Ja, genau.
Ja.
Also, jetzt eingeplant ist es aktuell 17 Uhr, aber ich weiß nicht.
Genau.
Wir können es immer noch verschieben, wir können es nach vorne und nach hinten verschieben.
Wir packen den Link einfach in die Shownotes.
29. 17 Uhr, das ist zurzeit auch die geplante Zeit für uns zum Senden.
Perfekt. Haben wir gut geplant. Dann treffen uns die Hörer einfach beim Sinn.
Genau.
Okay, um 17 Uhr ist wirklich Anfang, weil wir können es nach vorne schieben und zwar ein ganzes Stück.
Ja, 15.30 Uhr geht unsere Sendung los, gemäß dem, was Ingo jetzt gesagt hat.
Ja, zur Zeit. Aber ich versuche das ja noch nach hinten zu schieben, weil damit Marc auch mit kann.
Okay, 15.30 Uhr.
Also, wir planen noch. Ihr seht, folgt uns auf Twitter, lest die Dinger.
Ich kann einfach die Session länger machen. Ich kann die quasi über die ganze Zeit ziehen und dann treffen wir uns irgendwann.
Also ihr werdet mitkriegen, wo wir dann...
Wie ein echter Hacker.
Wo wir dann...
Like a boss.
Sind.
Like a boss.
Okay, der Chat sagt gerade, dass es ordentlich knistert bei uns hier. Also ich hoffe unter
Warte
uns.
Warte mal, dann müssen wir schauen. Ich habe nämlich auch so ein Knistern bei mir. Warte, einmal ganz
Echt?
Kurz, ich komme gleich.
Knistern?
Ja, oder?
Einmal mit Profis arbeiten, als wäre das jetzt irgendwie... Also der Felix ist definitiv heute zuständig dafür, dass es knistert und nicht knistert. Und jetzt höre ich mich doppelt, weil er nicht leise gemacht hat.
Ja, ich glaube, das ist das Headset von Felix. Genau. Knistert es denn bei allen, die sprechen, oder knistert es nur bei einem, der spricht?
So, ist besser geworden?
Das weiß ich nicht. Also bei mir ist ich höre kein Knistern. Der Chat sagt nur, er hört Knistern. Aber das ist natürlich.
Ich höre immer noch Knistern.
Das ist natürlich immer.
Warte mal, ich kann da hier einfach einen zweiten nehmen. Da muss ich aber eine andere. Oh, wenn ich jetzt den umstecke, muss ich nur aufnehmen, oder?
Nee, das
ich
glaube. Was willst du denn?
Nee, ich will, dass das Knistern aufhört und dann würde ich jetzt einen neuen Stecki ausprobieren einfach.
Ich bin dafür, wir machen das nächste Mal vor der Sendung, laden wir irgendwen ein, der ein Testhörer ist und dann muss der mit uns unser Audio-Setup debuggen.
Das ist die Pre-Show.
knistern alle, wäre ja wirklich die interessante.
Jetzt knistert halt in meinen Kopfhörern drin.
Du plärst bei mir auch, aber das.
Ja, das ist was okay, anderes. Nee, das ist was anderes und das ist mir auch egal.
Okay, ich probiere es jetzt einfach und dann, wenn es funktioniert, dann lasse ich so.
Okay, er nimmt jetzt ein anderes Headset. Das ist auch schön. Das ist ja nicht so, als hätten wir zu wenig Headsets oder so. Wobei mein eines ist auch kaputt gegangen. Also ich habe ja, war das letztes Mal in der Sendung oder vorletztes Mal, wo ich mich beschwert habe, dass es irgendwie nicht mehr richtig tut. Also es ist tatsächlich kaputt. Oha. So, scheiß 200€ Headset, kaputt. Oder keine Ahnung, was es gekostet hat. Jetzt trage ich wieder so ein altes hier, was irgendwie schon 10 Jahre alt ist. Aber das hält. Von daher ist die gleiche Firma, aber naja. Gut, manchmal hat man Glück und manchmal hat man Pech. Weil das Headset war noch, das andere war noch kein Jahr alt. Das ist auch so ein Biodynamic. Und jetzt das, was ich gerade aufhab, da ist, da löst sich schon irgendwie alles auf oder hat sich schon alles halb aufgelöst, aber zumindest das Audio funktioniert noch.
Ah, solide Verarbeitung. Auf die Kernkompetenz kommt es an.
Ja, also ich meine, Biodynamics kommt hier, glaube ich, Heidelberg oder sowas. Also, ich weiß aber gar nicht. Doch, die produzieren, glaube ich, auch da. Aber wie gesagt, manchmal hast du so ein Montagsdings, weiß ich nicht, wo der Techniker geschlafen hat, der es zusammengeschraubt hat. Ich weiß nicht. Also das letztes Mal, wo ich dann plötzlich nur auf einem Ohr gehört habe und ich meine, es liegt hier nur auf dem Tisch. Es wird halt irgendwie, keine Ahnung, 1 bis 2 Mal die Woche verwendet und liegt dann auf dem Tisch rum. Also ich wüsste nicht, wobei es plötzlich so kaputt gegangen sein könnte. Das hat mich dann schon etwas geärgert.
Korrosion.
Ja, genau. Ja.
So, Gold, also Gold, keine Ahnung, ich hab's. Es ist immer noch dieses Dings, aber USB-Analogste.
Was?
Ich weiß es nicht. USB.
Jetzt ist
Stille.
Stille.
Oh, jetzt höre ich mich doppelt.
Hallo.
So, jetzt?
Hallo.
Jetzt wieder da?
Ja.
Wieder zurück?
Ja.
Okay, alles klar.
Nun?
Ja, hat nichts gemacht.
Hat nichts gebracht.
Das bringt alles nichts. Aber wie kann denn das. Oh, fucking Audio, echt. Egal. Ich glaube, also. So, kann man das fixen?
Das Interessante ist,
ob. Ihr mich.
Nee, das Interessante ist, du müsstest die Aufnahme runterladen und hören, ob es da auch knistert. Wenn es da nicht knistert, ist mir das eigentlich.
Achso, auf dem. Achso, mich, dass ich nur mein.
Wenn
mein
deine
Ding
Spuren nicht knistert, dann liegt es.
Ansonsten haben wir halt nur die Live-Hörer jetzt verkackt. So ist halt manchmal.
Ist dann natürlich
mehr Kulpa.
Gemein. Ich kann jetzt auch mal kurz den Stream hören.
Extern. Aber wieso denn? Das kann es sein, dass dann dieser shitty Plastik-Soundkarte hier liegt schon, ne?
Nein. Nein. Wenn das knistert, hat das doch damit nichts zu tun. Also. Ich. Knistert nicht doll. Ich weiß nicht. Knistert es?
Ja, ich höre. Wird alles rausgeschnitten. Der Ingo macht daraus eine tolle Sendung.
Immer. Immer.
Die Audio-Debug-Session wird deaktiviert. Ja.
Wir machen einfach weiter und jetzt, es tut mir leid für die Live-Hörer. Ich höre mich mal selber an.
Ich höre nichts knistern. Ich höre nichts.
Okay, das.
Dup. Jetzt muss ich das da wieder ausmachen. Hilfe! Gehst du wieder aus? Jetzt habe ich den Amarok gestartet. Geh wieder aus. Geh wieder aus. So, okay. Oder mach hier leise. So ist auch eine Möglichkeit. Okay, kommen wir zu den wichtigen Themen dieses Lebens, oder?
Ja, jo. Endlich.
Oder zum Tod. Also, ich meine, das Leben endet
das ist
ja
Teil des
zum Ende des Lebens.
Das Leben endet ja immer mit dem Tod sozusagen. Das ist auch das Einzige, was irgendwie, was absehbar ist. Ja. Und letzte Woche ist leider Pebble gestorben.
Wer?
Pebble.
Pebbles?
Pebble.
Ach, die Pebble-Uhr.
Ja.
Mann, ja. Da, ja.
Ja, habe ich, leide ich immer noch drunter. Und ist.
Zu Recht auch, ja, ist echt.
Ist, habt ihr mitgekriegt, oder?
Ja.
Also, ist von wie heißen diese Fitbit-Leute hier, Tracker-Dings, gekauft worden. Und leider nicht komplett, sondern nur so ein Teil. Das heißt also, die haben die Hardware nicht mitgekauft, die ganzen Vertriebswege nicht mitgekauft, sondern haben sich halt nur die Entwickler geschnappt und die Patente und alles andere ist kurz und klein gemacht worden. Und auch die Pebble Time Round und dieses Pebble, also Pebble Time Round 2 oder Pebble Time 2 und dieser Pebble Cube Ground Dings Core, Pebble Core, genau, kommen nicht mehr raus.
Ja.
Das waren ja Kickstarter-Kampagnen, die auch sehr erfolgreich gelaufen sind und ja, sollte eigentlich Anfang nächsten Jahres ausgeliefert werden. Die werden nicht mehr ausgeliefert. Die Kickstarter-Mitmacher, Leute kriegen ihr Geld zurück. Und ja, ist das ziemlich scheiße. Also,
hast du dich da eingekauft?
Nee, ich habe da mich tatsächlich nicht eingekauft. Deswegen ist jetzt für mich da an der Stelle nicht unbedingt kritisch. Ja, ich habe da nicht mit gekickstartet, aber trotzdem mag ich meine Pebble. Also ich habe jetzt hier eine Pebble Time Steel immer noch gerade an und bin sehr zufrieden mit dem Produkt, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, hält halt extrem lange im Gegensatz zu so anderen Smartwatches und tut halt das, was es soll oder das, was ich größtenteils brauche und ist halt auch immer an, also du siehst halt immer die Zeit und nicht nur, wenn du sie irgendwie untouched, bewegst, drückst, machst. Von dem her, ja, und du kriegst halt die ganzen Notifications dahin und Apps benutze ich sehr wenige darauf oder fast nicht. Gibt zwar einige, aber ist irgendwie jetzt, liegt aber vielleicht auch am Konzept, also wenn du so eine andere Uhr hast, wo du dich irgendwie besser mit navigieren lassen kannst und die dir irgendwie noch andere Sachen sagt, benutzt du das vielleicht eher. Macht jetzt bei der Pebble aus meiner Sicht weniger Sinn. Und naja, Wie gesagt, ich finde es sehr schade. Ich finde es auch sehr schade, wie das gelaufen ist. Also gerade dadurch jetzt, dass jetzt wirklich nur die Patente und die Software übernommen werden, die jetzt Fitbit irgendwie in seine eigenen Produkte einbauen will. Aber ein Großteil der Leute dann einfach entlassen werden und die Firma halt sozusagen dicht gemacht wird. Das betrifft auch den App Store, den die haben und die ganzen Entwickler, die natürlich Arbeit da schon reingesteckt haben, das ist ziemlich, ja, ziemlicher Arschloch-Move sozusagen.
Scheiß Arschloch-Move, ey.
Das ist tatsächlich eigentlich wirklich dieses Heuschreckenverhalten. Wir holen uns das Filetstück und der Rest kann vergammeln.
Genau.
Ja. Nicht nett.
Genau, wurde auch nur 40 Millionen bezahlt. Ich glaube, die Schulden oder so des Unternehmens sind irgendwie mehr. Also es ist jetzt nicht wirklich ein Gewinn für irgendeine Seite. Also außer vielleicht für Fitbit, die da sich halt
ja, jetzt
Filetstück rausgegriffen haben. Also ich meine, klar, jetzt könnte man sagen, okay, die Leute, die das auf Kickstarter gekickstartet haben, kriegen ihr Geld zurück.
Aber das ist ja,
genau, das ist ja nicht das, was sie wollten. Sie wollten ja das Produkt eigentlich haben. Ist also auch für Kickstarter irgendwie nicht so cool, wenn immer mehr Projekte ihr Versprechen halt nicht mehr einbringen können. Und gut, man kriegt zumindest noch das Geld zurück, ja. Das ist nicht so wie bei anderen Projekten, wo dann irgendwie nichts mehr passiert und das Geld eingestrichen wurde und die sich dann in die Südsee abgesetzt haben oder so. Aber trotzdem ist es halt nicht schön.
Ja.
Ja. Jetzt ist, wenn... Also auch auf lange Sicht gesehen kann das natürlich dazu führen, dass die Pebble Watches, die da jetzt zurzeit draußen sind, die verkauft worden sind, und ich sehe immer wieder Leute, selbst an der HDM, mehrere Leute, die halt eine Pebble tragen, dass die Dinger halt irgendwann nicht mehr richtig funktionieren. Also klar, das meiste funktioniert auch ohne, dass da irgendwelche Services im Hintergrund laufen, die angeboten werden. Aber die Apps müssen ja weiterentwickelt werden. Wenn eine neue Android-Version rauskommt, wenn eine neue iOS-Version rauskommt, dann müssten diese Apps ja angepasst werden, dass sie immer noch richtig funktionieren. Und das wird dann halt irgendwann nicht mehr funktionieren. Also wird halt nicht gemacht. Dementsprechend könnte es halt sein, dass die Hauptfunktionen der Uhr dann auch nicht mehr funktionieren.
Autsch.
Ja.
Ja.
Also solange jetzt keine großen Änderungen an den Betriebssystemen passieren, ja, wenn die Dinger mehr oder minder funktionieren, wenn dir jetzt auch eine kaputt geht, gibt es ja keine Ersatzteile mehr, wenn die Apps nicht weiterentwickelt werden und irgendwelche APIs sich ändern, geht es halt nicht mehr und ja, dementsprechend ist die Pebble sozusagen tot. Sie sagen jetzt zwar diesen App Store und so ein paar Services werden sie wohl noch bis, also 2017 soll es wohl noch weitergehen, aber darüber hinaus gibt es halt keine Aussage, ob du dann irgendwann nochmal Watch Faces und Apps runterladen kannst oder ob die dann alle irgendwann, ob dieser ganze App Store und so dann alles tot ist, was Pebble zurzeit hat.
Ja.
Ja. Das ist nicht schön. Bedeutet halt, ja, fürs nächste Jahr muss ich mir jetzt noch keine Sorgen machen, da wird es wohl noch weiter funktionieren, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass sich so grundlegende Sachen an iOS und Android ändern, dass es Probleme geben könnte. Aber darüber hinaus müsste man sich dann halt eine neue Smartwatch suchen.
Ja. Aber es, ja. Gibt es irgendwelche guten zur Auswahl gerade, außer dieses, weiß nicht, was ist denn gerade cool an Smartwatches? Eigentlich doch die Pebble, oder?
Also es kommt halt drauf an, was du willst. Ja.
Also ich hätte gerne eine Uhr, die länger als einen Tag hält. Das wäre ja schon mal eine gute Sache eigentlich.
Ja, da gibt's fast keine. Also die meisten, die mit Android Wear laufen, halten nicht länger als einen Tag und auch die Apple-Dinger halten nicht länger als einen Tag. Es gibt tatsächlich eine Tizenwatch, die zwei Tage halten sollte. Nämlich, ja.
Be interested. Zwei Tage.
Ja, zwei bis drei Tage. Also Samsung holt mit seiner Gear S3, also die läuft halt mit Tizen, wohl ja. Zwei bis drei Tage Akkulaufzeit raus. Das ist mal immerhin noch mehr, 100% mehr als so andere Dinger laufen. Und demzufolge wäre das, was ich mir dann eventuell übernächstes Jahr angucken würde. Also das ja. könnte ein Kandidat sein. Vielleicht gibt es bis dahin aber auch noch, also es gibt auch jetzt schon andere, die halt einen, soll ja auch welche geben, die sich irgendwie nur über Bewegung, nee, nicht über Bewegung, sondern über irgendwie das Verhältnis Wärmeaustausch, Hand, Luft irgendwie aufladen.
Echt? Darüber? Nicht über die kinetische Bewegung?
Genau,
sondern
genau. Nicht über die kinetische Bewegung. Genau.
Das. Ja, das ist wie weißer Schimmel, ich weiß. aber.
Ja, genau. Nicht über Bewegungsenergie sich irgendwie aufladen. Also ich meine, das kennt man ja von alten Analoguhren, die sich irgendwie, du bewegst die Hand die ganze Zeit und darüber laden die sich auf. Nee, es gibt wohl welche, oder es soll jetzt eine geben, war es auch ein Kickstarter oder habe ich das gelesen? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Vielleicht findet nachher jemand den Link raus. Die sich halt irgendwie über das Verhältnis Wärme, Luft, Hand, irgendwas auflädt. Was ja dann schon ganz spannend ist. Wobei der Wirkungsgrad da sehr, irgendwie sehr klein ist, so irgendwie nur 2-4%. Ja. Aber ja, ich meine,
wenn es ausreicht, genau, ist es ja nicht schlimm, wenn sie nicht alles, was an Wärme da ist, wirklich nutzt.
Ja.
Sie muss ja nur genug nehmen, dass sie weiterhin funktioniert.
Ja. Genau, also das ist noch ein interessantes Design. Ich glaube, die, weiß nicht, ob es jetzt schon zu kaufen gibt. Dann gibt es ja so ein paar Sachen, die sehr viel analog sind, die halt nur so ein kleines Display zum Anzeigen von Notifications, von Nachrichten haben. Da muss man mal gucken, was sich nächstes Jahr so entwickelt, wo der Trend hingeht. Ich finde es halt jedenfalls sehr schade, dass die Pebble Smartwatch, die Hardware sozusagen, jetzt tot ist. Wie gesagt, sie war halt in ihrer Art einzigartig, weil es war halt kein Touchscreen. Die lief halt einfach, also die sie wirkt sehr klobig, die große hier, aber dafür hält sie halt auch einfach 7-8 Tage durch. Ja, so. Mhm. Das ist einfach schon mal eine Ansage. Und es gibt halt zurzeit nichts da in dem Markt. Ich lass mich aber auch gerne berichtigen, also wenn jetzt ein Hörer sagt, ja, hier, guck dir mal das an oder so, gerne. Ich werde mir jetzt garantiert nächstes Jahr noch keine kaufen, solange die Pebble funktioniert und der Akku in dem Ding nicht komplett den Bach runtergeht. Aber für 2018 wird dann wahrscheinlich was Neues anstehen. Und da muss man mal gucken, wie sich das entwickelt und was es dann wird. Sehr interessant in diesem Bereich fand ich auch noch, erinnert euch an Sailfish?
Mhm. Was war das nochmal?
Das waren die Jolla-Leute, die auch so ein Handy gebaut haben, mehrere Handys bauen. Halt nicht Tizen, sondern Sailfish. Also ich meine, sowohl Tizen als auch Sailfish basieren ja teilweise auf Migo und Mea haben sich ja immer mal so weiterentwickelt. Aber diese Jolla-Smartphones mit Sailfish gibt es ja schon eine Weile. Und da gibt es jetzt auch eine Case Study für eine Watch, die, ich glaube, war das nicht auf der Slush, genau, die Slush findet ja immer in Helsinki statt. Ich meine, da ist es immer dunkel. Ich glaube, die haben sonst nichts anderes zu tun, außer gerade jetzt Tech-Partys zu feiern. Und ich glaube, die Slush ist irgendwie eins der oder das größte Start-up-Tech-Festival in Europa. Und die Slush war halt vor kurzem, 30. November bis 1. Nee, Dezember 2017. Aber die war jetzt gerade. Vor ein paar Tagen, Wochen.
Okay.
Und da gab es halt jetzt auch eine Case Study zu sehen zum Thema Selfish Watch. Und gut, ist jetzt noch kein fertiges Produkt, aber sieht schon mal cool aus. Also ich habe euch den Blog-Eintrag mal verlinkt von Jolla, wie die Watch aussehen könnte. Und ja, das wäre auf jeden Fall auch eine Option, wenn es nicht wieder zu einem Desaster endet, wie das mit dem Tablet.
Mhm.
Wobei, es ist ja, genau, es ist ja jetzt auch nicht direkt von Jolla, sondern halt irgendwelche Leute, die Selfish OS genommen haben und daraus jetzt eine Uhr gebaut haben, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, aber jetzt mal die ketzerische Frage, Felix, warum möchtest du eine Smartwatch haben?
Ich will gar keine.
Ach so.
Also, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich hasse Uhren. Ich hasse alles an meinem Armgelenk, weil ich dann nicht, also das stört mich beim Tippen.
Ja?
Und ich wollte einfach nur wissen, quasi was so gerade cool ist, weil eigentlich hätte ich ja gerne so eine, also wenn, dann so eine super dünne Uhr, ja, so eine, quasi so ein ganz, so hauchdünn, die mich dann halt möglichst wenig stört, wenn ich mir denn überhaupt eine Uhr holen würde. Mhm. Und, genau, also ich weiß gar nicht, was war das aktuelle, das war schon die Pebble.
Die Pebble Time Round ist relativ dünn, also.
Ja, aber es ist auch nicht super, also es wäre mir tatsächlich noch zu dick, muss ich sagen. Also es
ja gut, ja. Viel dünner, kleiner, schlanker geht's, glaube ich, gerade nicht so.
Ja,
also
sowas in die Richtung wäre schon okay, aber da gibt's halt auch überhaupt gar nichts.
Ja,
ne,
da gibt's gerade nichts für dich.
Ja, genau, und genau, also ich würde gern was wenig stört und was halt dann auch möglichst lange hält, und das ist dann mit der Pebble Time Round ja auch schon wieder so ein Problem. Wie lange hält das?
Pebble
2 Tage.
Time Round halt 2 Tage, ja.
Ja, und das ist halt irgendwie auch schon wieder blöd. Also, so wie es gerade aussieht, will ich eigentlich gar keine Uhr, keine Smartwatch, weil die entweder zu klobig sind oder halt einfach.
Ja.
Ja, und es ist, also ich habe ja volles Verständnis für, wenn man Spielereien haben will, das würde ich gar nicht in Frage stellen, aber für mich reicht das an Spielerei, was es so gibt, irgendwie nicht aus für ein, ich will es am Handgelenk haben.
Ja.
Ja, also ich habe ja auch gedacht, eigentlich brauchst du keine, aber es ist doch, also einfach dafür, es vibriert in der Hose, du merkst, da ist was, und theoretisch müsstest du jetzt mal rausholen und gucken, aber du guckst so einfach
kurz. Komplett falsch.
Nicht lachen. Da vibriert es bei dir nicht ab und zu in deiner Hose.
Und du musst mal rausholen und gucken, ob da was ist.
Du wieder!
Aber das ist natürlich
nicht im öffentlichen Raum natürlich, ne? Und für den Fall einfach mal kurz auf die Uhr dann zu gucken, ist schon, bringt's schon. Ja. Insbesondere wenn du halt Fahrrad fährst oder so und du tatsächlich jetzt keine Hand frei hast, musst du halt.
Also wenn ich Fahrrad fahre, dann will ich auch nicht von irgendwelchen Chatnachrichten gestört werden, ja, muss ich ganz
gut
ehrlich sagen.
Ja, ist auch okay. Aber vielleicht von E-Mails.
Nee, auch nicht. Da erst recht nicht. Das kann ich alles lesen, wenn ich dann irgendwo angekommen bin. Weil die Zeit nehme ich mir. Die nehme ich mir.
Ja, das ist okay. Genau. Das kann jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde das ganz praktisch. Einfach nur, du drehst halt nur am Handgelenk, siehst gleich, ist es irgendwie wichtig. Musst du dich darauf jetzt konzentrieren oder nicht?
Ja.
Reicht. Ja? Und wenn dich es gar nicht interessiert, kannst du es ja auch das Summen am Handgelenk irgendwie ausstellen oder es ignorieren. Also, sowohl das eine als auch das andere geht. Also gerade bei der Pebble ist es ein Knopfdruck, dann macht die gar nichts mehr. Außer halt die Zeitanzeigen, auch im Dunkeln, die ganze Zeit, wenn man das möchte. Ja, Und von daher, ja, finde ich die Pebble halt immer noch praktisch und das ist einfach schade, dass die jetzt tot ist. Mhm. Aber ob man eine Smartwatch haben will oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und genau, ich habe auch gedacht, ich brauche keine. Ich habe ja auch 16 Jahre lang keine Uhr getragen und komischerweise ist jetzt tatsächlich so, ich vermisse sie dann doch schon, wenn ich sie mal einen Tag lang zu Hause vergessen habe, weil ich sie nachts gerade immer ablege. Ja. Es gibt ja auch Leute, die schlafen mit der, das kann ich jetzt, nee, das mache ich irgendwie nicht. Also es passiert auch schon mal, dass ich sie irgendwie zu Hause liegen lasse, aber ja, dann drehe ich manchmal schon das Handgelenk um und denke, huch, Uhr ist gar nicht da. Ja. Und oder auch nur Datum, Zeitanzeige, man glaubt es nicht. Aber man ist eigentlich verrückt. Schon so gewöhnt, irgendwie immer aufs Handy zu gucken. Und es geht halt schon schneller, wenn man das einfach am Handgelenk zieht. Man glaubt es nicht. Es spart Millisekunden in Lebenszeit. So.
Verrückt. Und das läppert sich.
Ja, das läppert sich total.
Irgendwann gehst du zurück in der Zeit, weil du so viel Zeit gespart hast.
Ja. Genau. Ich kann quasi die Zukunft schon sehen.
Da habe ich kürzlich einen Bug in der Software gesehen, die eigentlich sollte da Zeit gemessen werden, wie lange ein gewisser Prozess gedauert hat und da fiel immer negative Zeit raus, die gebraucht hat. Und da habe ich mir gedacht, okay, kann ich jetzt, ist das die Time Machine? Habe ich es jetzt?
Hast du es jetzt?
Endlich ist fertig.
Okay, gut.
Aber war leider nicht so, hat nicht funktioniert. War kein Jungbrunnen.
Ach, schade.
Das ist blöd. Vielleicht kann man nochmal nachgucken.
Ja. Gut. Okay, Pebble ist tot, finde ich total scheiße. Selfridge Watch sieht interessant aus. Da müssen wir jetzt mal warten, ob da jemals ein Produkt draus wird. Und wenn ja, ob es nicht wieder in einem Desaster endet. Oder ob man jetzt von einem schlechten Pferd aufs nächste schlechte Pferd setzt, sozusagen. Aber ist ja egal. Ich bin sehr gewohnt zu leiden, von daher. Ist das dann auch egal. Und wenn nicht, dann halt so eine Titzenwatch, weil Titzen kommt total an. Irgendein so ein Hörer hat jetzt auch so einen Titzenfernseher. Da müssen wir jetzt nochmal irgendwann ein Interview führen, wie sich das anfühlt. Okay.
Wie sich das anfühlt. Ich hoffe, er kann Fernsehen einfach. Ja. Also das hoffe ich für ihn.
Meinst du?
Einfach. Das wäre schön für ihn. Echt, das wenn man damit wirklich was machen könnte.
Echt, meinst du, das ist der Sinn von so einem Fernseher?
Ich weiß es nicht.
Gucken?
Ich glaube nicht, dass man damit richtiges, echtes Fernsehen gucken kann, sondern.
Nee.
Tja. Sondern nur so Internetfernsehen halt.
Internetfernsehen, das reicht ja.
Ja.
Ja, das würde in dem Fall erreichen. Gut, kommen wir zu den News. Linux 4.9 ist da.
Okay, was kann es mehr? Erzähl mal.
Also, es ist auf jeden Fall eins der größten Änderungen mit den meisten Commits seit, ich glaube, 3.15 oder sowas. Und ich habe es mir jetzt natürlich mal wieder nicht komplett alles durchgelesen, aber
so
das,
wie sich das halt gehört,
es macht das Internet auf jeden Fall schneller, also das ganze Internet, definitiv.
Wie viel?
Schneller. Groß viel schneller. Das und auch wenn es natürlich nur experimentell ist, XFS enthält jetzt so Features, die ButterFS auch kann, also Kau, Copy and Write und damit halt dann Reflink-Kopien, dass du schnell was kopieren kannst und der halt nicht wirklich den Inhalt kopiert, sondern wirklich nur irgendwie den gleichen
die
Inhalt
quasi.
Genau, ja. Sagt, hier, das liegt da doppelt. Dementsprechend soll dann auch Sachen reinkommen wie Deduplication, dass er das erkennen kann. Ist aber jetzt alles noch experimentell, also es ist noch nicht, ist auch in den Userland-Tools von XFS noch lange nicht angekommen. Aber da bauen sie halt dran. Das ist jetzt schon mal in Linux 4.9 drin, auch wenn es noch nicht benutzbar ist. Und haben wir sonst, soll eine neue, glaube ich, soll die neue LTS-Version sein, also ein Kernel, der wieder ein bisschen länger gepflegt wird. Und war noch irgendwas Spannendes? Gucken, haben wir hier irgendwo, mal gucken, dieses Internet, ja, zackigeres Internet. Ist noch irgendwas Spannendes
wie gewesen? Spannend fand ich ja die Beschreibung über diesen großen Satz an Änderungen, der für diese Speicherverwaltung, diese virtuelle Adressraum
ist. Ah ja, ja,
dass
stimmt.
Der den submitted hat, sich noch nicht dazu bereit erklärt hat, den auch zu pflegen, das aber wohl in den Raum gestellt hat, aber er wollte keine Zusage machen, damit die Leute nicht voreilig halbfertigen Code mit in den Kernel nehmen. Das sind ja schon ganz schön interessante politische Spielchen, die da.
Okay. Okay, stimmt, das soll auch Buffer-Overflows verhindern, beziehungsweise dass Linux die irgendwie erkennt, gell?
Mm.
Diese neue Speicherverwaltung, also im Endeffekt soll das dagegen helfen, ja, dass so Linux wegpounst.
Das ist eigentlich eine gute Sache, oder?
Ja. Ja, weiß ich bloß nicht, ob das jetzt standardmäßig direkt genutzt wird.
Tja, ich weiß auch nicht, ob das...
aber es ist auf jeden Fall schneller, mehr Security und XFS wird cooler. Das sind auf jeden Fall die Sachen. Und das Internet, genau, das Internet wird schneller dadurch, auf jeden Fall, instantan. Und es ist die neue LTS-Version, also auch die, die in wahrscheinlich in Debian 9 jetzt eingesetzt wird und dann halt doch die Kernel-Version noch längere Zeit durchgepflegt wird, obwohl natürlich wir dann wahrscheinlich schon bei Kernel 5 irgendwas sein werden.
Hm.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das Yahoo geholfen hat, diese neuen tollen Features. Aber da kommen wir später noch zu.
Hätten sie wahrscheinlich. Ach so, und sie haben jetzt sowas ähnliches wie D-Trace drin.
I'm interested.
Ja, ich weiß aber gar nicht, wie heißt denn das Ding? Also ich meine, S-Trace gibt es ja schon länger. Aber sie haben jetzt auf jeden Fall Fähigkeiten drin, die an D-Trace ranreichen sollen.
Okay.
Ja.
Heißt,
hört sich gut an.
Tja, ich weiß aber nicht, wie das Tool heißen soll. Kommt irgendwie teilweise oder von jemandem, der bei Netflix an den Optimierungen gearbeitet hat und das zur Performance-Analyse gepflegt hat. Ja, also da sollen jetzt irgendwie Programme kommen, die zu dieser Analyse, Performance-Analyse irgendwie benutzt werden können. Aber ja, wie es halt immer wieder so ist, nicht ausreichend gelesen. Da kann man nochmal gucken. Efficient BPF-Based Profiler. Da können wir den Link nochmal reintun, was genau, also BPF Optimized Profiling Arrived in Linux 4.9.
Ja, aber BPF ist ja auch nur Berkeley Packet Filter.
Mhm.
Das heißt quasi, du kannst dein Netzwerkzeugs überwachen. Dann.
Wahrscheinlich mehr als ein Netzwerk, oder?
Gut, so gut haben wir uns vorbereitet.
Ja.
Wie
as always. Gehört? As always. Ja.
Aber es wird alles schneller, weiter, besser. Gute Sache.
Ja, das ist das meist so.
Das ist schön.
Dass es besser wird.
Schön.
Ja,
also XFS, die Features hören sich ja ganz cool an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja.
Weil ButterFS war für mich immer so ein Ding, es ist halt irgendwie...
Ich benutze ja ButterFS trotzdem, auch wenn es immer noch so viele Leute gibt, die irgendwie damit nicht klarkommen. Also hier mein RAID 10.
Ja, ist ja nicht klarkommen, sondern ja, ist halt schlechte Erfahrungen gemacht. Ja,
oder so. Also mein RAID 10 läuft hier jetzt seit irgendwie 3 Jahren. Ich weiß nicht, irgendwann haben wir darüber geredet, dass dieses Jahr das Jahr das von ButterFS auf dem Desktop war. Wann war das? Wann habe ich es installiert? Und seitdem läuft das auf meinem Desktop.
Nice.
Übrigens mittlerweile auf allen meinen Desktops.
Mhm.
Ah nee, auf dem auf Arbeit noch nicht. Aber tatsächlich auf meinem Laptop, auf dem Rechner hier zu Hause, aber leider noch nicht auf dem auf Arbeit.
Und ist RAID 10 mit Hardware-Controller oder Software?
Nee, ist Butter.
Nee, mit ButterFS.
Ach, das ButterFS selbst macht ja das RAID 10.
Genau.
Ach, nice.
Genau. Ja, deswegen benutzt man ja ButterFS. Damit man keinen LVS und LVM und
kannst du eigentlich Krypto schon?
Kann man was?
Kannst du schon Krypto? ButterFS?
Benutze es nicht.
Nein. Die Antwort ist nein. Ich weiß die Antwort.
Okay, ja, wenn du die Antwort weißt, benutze ich nicht.
Also das ist ja
das nicht
ist
sagen.
So schade, weil dann könnte man quasi diesen kompletten Stack einsparen in ein Betriebssystem, so wie
ja.
Aber
du kannst zumindest
ZFS
schon, ja,
von Solaris.
Genau, aber zumindest
brauchst
du kein MD-Rate mehr und du brauchst kein LVM mehr. Also das spart schon mal. Aber ich kann die Leute verstehen, die sagen, irgendwie das andere ist halt schon seit irgendwie 20 Jahren da, ist gut abgehangen, funktioniert.
Abgehangen.
Ich weiß, wie ich das einrichte und kann das alles. Kann ich total nachvollziehen. Aber es ist halt einfach genial, weißt du, steckst eine neue Festplatte ran, sagst hier, ButterFS, nimm die mal, tu die mal zu dem Raid dazu, und dann erweiter dich mal da drauf und dann flutscht die Sache. Das ist schon ein bisschen cool. Ja. Von dem her, aber ich hatte jetzt auch noch keinen großen Ausfall. Also ganz am Anfang hatte ich ja einen, wo ich dann auch gesagt habe, ButterFS ist irgendwie scheiße. Aber seitdem läuft es echt läuft. Seit 4 Jahren oder so durchgehend. Nice. 3-4 Jahre. Wie gesagt, ich weiß nicht, irgendwann hatten wir es ja ausgerufen. Linux, ButterFS, ja, das ButterFS oder so. Und da habe ich es dann mal installiert und bisher, es gab
das ab war
und
einfach zu mal so, dein Jahr. Das war dein Jahr.
Das war mein Jahr. Es gibt halt doch immer mal wieder so Schockmomente, ja. Und denkt, oh, ist jetzt irgendwie alles kaputt, aber bisher bin ich erstaunt, dass das so gut läuft. Und da liegen irgendwie mittlerweile 9 Terabyte an Daten drauf, die natürlich nirgendwo mehr hingebackupt sind, weil ich backup jetzt keine 9 Terabyte.
Living on the edge einfach. Das ist
so. Habe ich nicht den Platz, die auch noch zu backuppen.
Aber hast du nicht irgendwie, also hast du Ausfallsicherheit von der Platte oder so?
Ja, ist ein RAID 10.
Ach so, okay. Nochmal. Dann ist ja okay.
Aber wenn das ButterFS kaputt geht, dann bringt dir das halt auch nicht unbedingt was.
Dann hast du eh verloren, ja.
Dann hast du verloren. Aber ja, es ist ein RAID 10, also eine Festplatte, beziehungsweise 2 Festplatten, wenn es die richtigen sind, könnten auch ausfallen. Oder dass irgendwas passiert. Ja.
Du musst ein bisschen Glück haben.
Ja, wenn es die richtigen sind.
Naja, eine kann auf jeden Fall ausfallen. Das ist ja gar kein Problem. Und wenn eine zweite ausfällt, darf es halt nicht im selben Teil sein, wie die erste, die ausgefallen ist. Wenn die in dem anderen ist, also es ist ja 2 RAID 1, die halt gestriped sind. Wenn die halt im richtigen ausfällt, oder wenn die zweite im anderen jeweils ausfällt, dann wäre das ja auch okay. Aber ja. Normalerweise, wenn die erste ausfällt, solltest du halt gleich tauschen.
Einfach schnell machen. Deswegen stehe ich ja auf SnapRaid, auf dieses Software-Zeug. Das ist halt einfach so viel entspannter. So, ja, okay, du hast halt Daten verteilt auf 2 Festplatten und dann geht dir eine Festplatte kaputt, dann kannst du die wiederherstellen und wenn dir in der Zeit noch eine kaputt geht, dann sind halt nur die Daten kaputt, die auf der Festplatte auch drauf waren. Und das kann ich besser ab, als wenn man sagt, okay, jetzt ist dein komplettes RAID gefrackt.
Ja gut, bei dem Hardware-RAID werde ja halt auch alles gefrackt.
Ja, klar, deswegen SnapRaid fühlt sich irgendwie besser an für den Heimgebrauch wenigstens, ja. Auf Arbeit natürlich, dann drückst du halt einfach mehr Festplatten rein, ist ja auch alles scheißegal. Aber
genau.
Aber so für zu Hause, okay, na gut, ist jetzt nicht so schlimm, ich kann auch die kleinere Festplatte nehmen, das passt ja immer noch alles. Ja, also mit SnapRaid bist du halt einfach viel, viel flexibler. Und dann kannst du auch eine große Festplatte reinstecken und dann hast du halt deine Redundanz auf der Platte und noch extra Platz.
Okay, und das ist also nicht das klassische MD-RAID, was man unter Linux kennt, sondern was anderes.
Ja, SnapRaid ist Overlay. Quatsch, nicht Overlay, sondern ist quasi ein Userland RAID. Was passiert?
Okay. Nix.
Also ist Userland RAID. Und was quasi macht, es geht durch deine ganzen, durch deine Platten rein, die du sagst, die du gerne gebackt haben willst und schreibt dann diese Redundanz auf eine zweite Festplatte. Und dann hast du quasi so eine Art RAID, aber halt jedes Mal nur, wenn du es anstößt. Das heißt, wenn du es einmal in der Nacht anstößt, dann hast du halt quasi Daten von der letzten Nacht. Mhm. Okay. Und also ich finde, das ist ziemlich cool eigentlich. Also es funktioniert auch recht cool. Mhm. Und genau, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen für den Heimgebrauch. Und wenn man dann diese mehreren Platten hat und sagt, okay, ich möchte gerne auch auf die Daten irgendwie zugreifen, dann kann man da so ein Overlay-File-System drüber machen und dann ist es schon cool.
Okay, kannst du vielleicht nochmal verlinken, dieses SnapRaid.
Ja, genau. Ich muss mal ganz kurz was machen hier. Es ist schlimmer geworden.
Jetzt hören wir auch ein großes Rauschen bei dir. Das klingt irgendwie nicht gut.
So, bin wieder da?
Ja,
bist wieder da. Alles wieder besser.
Okay, sehr gut.
Genau, also das, ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass mein XPS 13 dann mit dem 4.9er-Kernel ein bisschen besser funktioniert. Also irgendein Treiber soll wohl reingekommen sein, der da auch gerade in Richtung Trackpad irgendwie ein bisschen was besser macht. Da bin ich mal gespannt. Noch ist es nicht gelandet. Also noch bin ich auf 4.8er Kerneln, selbst mit Arch Linux und Co. Gut, aber ja, kommt Zeit, kommt Rat, gell?
Ja. Kommt Attentat.
Okay, also ich muss gerade zu Thema was nachfragen. Und ja. Zwar hier steht, Delay of blah blah blah, Microsockets exceeded estimated spare time for blah 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 restart. Hat sich nicht gut, oder?
Wo?
Ja, wer sagt das? Der Dark Eyes sagt das, glaube ich.
Mhm. Was sagt er? Aber Buffer Overrun sagt er nicht, oder was?
Nee, er sagt, geil. Delay of microseconds exceeded estimated spare time 2 blah blah blah.
Kenn ich nicht. Das sagt mir nichts. Ich kenne nur Buffer Overrun oder sowas.
Ich google das mal.
Ja, google das mal.
Das hat sich auf jeden Fall nicht gut an. Und ich glaube, da kommt auch dieses Knacken her.
Das wäre komisch. Und das hörst du auch auf
deinen... Trouble with Jack, oh oh.
Und das hörst du auch auf deinen Kopfhörern, oder was?
Ja.
Und du hörst uns auch knacken.
Ja. Also ich höre halt allgemein...
Ist ja irgendwie schlecht.
Your Jack looks healthy to me, blah blah blah. Oh, fuck. Aber...
Ja, ich glaube, wir müssen unseren... ich meine, es ist ja immer noch ein 10.04.
Ja, also, 10.04. Ich habe jemanden, der das mit uns machen würde, aber man muss sich halt einfach mal ein Wochenende zusammensetzen.
Ja. Das ist das alte Problem, das mit der Zeit und
so. Probably means that your system has unstable TSC.
Ja, wir müssen den Rechner mal langsam mal neu aufsetzen. Auch vielleicht ein bisschen upgraden. Also der alte Intel Atom, der da drin ist, der macht es wahrscheinlich auch nicht mehr so lang. Da könnte man sich immer was Besseres nehmen. Für heutige Verhältnisse. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ich hoffe mal, zumindest...
Ich hoffe nicht, dass es unser Thema ist gerade, ja.
Ansonsten müssen wir es halt aus anderen Sachen zusammenschneiden. Wird dann auch irgendwie gehen. Also ich nehme meine Spur auf. Markus nimmt alle Spuren nochmal auf.
Ja.
Gucken wir mal. Wird schon irgendwie. Kommen wir zu was ganz Traurigem. Auch von dieser oder letzte Woche. Ich meine, dieses komische Gericht in Hamburg macht mal wieder Sachen. Also irgendwie, ihr kennt ja, irgendwie, wenn es um Links oder wenn es um dieses Internet geht und komische Entscheidungen, dann kommen die immer aus Hamburg, weil da sitzen irgendwie die totalen Experten in dem Bereich. Wenn man irgendwas mit diesem Internet haben möchte, das was freundlich für Urheber ist, aber schlecht für alle anderen, da geht man immer nach Hamburg und auch diesmal kommt so eine, zumindest aus für Juristen mag das ja vielleicht alles total gut sein, aber für alle anderen in diesem Internet ist das totaler Bullshit, was sie mal wieder so rausgelassen haben. Bedeutet eigentlich könnten wir unsere Internetseite, so wie sie ist, gerade total dicht machen und sagen, ist uns zu gefährlich. Also nicht nur wir, binärgewitter.de, nicht nur radiotux.de, sondern eigentlich fast alle Seiten in diesem deutschen Internet könnte man einfach so dicht machen. Zumindest alle, die eine Gewinnabsicht haben. Und das sind alle, die auch nur einen Werbebanner oder einen Flutter-Button oder sonst was drauf haben. Ich würde mal sagen, 95% dieser Webseiten einfach in diesem Internet sind. Also klar.
Reicht es, wenn du fragst, ob die Leute nett sind und die einfach Geld schicken?
Ja.
Das ist dann auch eine Gewinnabsicht?
Ja.
Was ist, wenn du deine laufenden Kosten decken willst? Ist das auch eine Gewinnabsicht?
Ja, ist es. Ja, genau, das ist ja das Problem. Ja, ich würde ja auch sagen, okay, ich gebe definitiv für den Server mehr Geld aus, als ich damit einnehme. Also kann das ja irgendwie keine Gewinnabsicht dahinter stehen, aber nee, so ist es leider nicht. Wenn du da irgendwie auch nur 3 Cent oder 0,2 Cent einnimmst, dann hast du schon verloren. Und deswegen sage ich ja, es betrifft irgendwie fast alle Webseiten in diesem deutschen Internet. Da das Gericht jetzt zwar nur für diesen einen Fall natürlich, jeder andere Fall müsste extra geprüft werden, wie es halt immer so ist mit Gerichtsurteilen, und basiert auch auf einem Urteil, was wir Mitte des Jahres schon mal hatten vom EuGH, die hatten wir auch behandelt, die Sache, auch entschieden hatte, dass Links zu prüfen sind, und in dieselbe Richtung geht jetzt auch diese Entscheidung. Das heißt, wenn man auf etwas verlinkt und halt, wie gesagt, diese Gewinnab- Gewinnabsicht hat, und das sind fast alle Webseiten, die müsste man prüfen, müsste man die Seite prüfen, die man dort verlinkt, ob da nicht urheberrechtswidrige Sachen sind. Und jetzt stelle man sich vor, man hat so eine Seite wie Binärgewitter, die fast nur aus Links besteht.
Ja.
Ja, es macht nicht so richtig Sinn.
Was ist, wenn die Seite eine andere Seite verlinkt, die auf urheberrechtlich
ist auch schon nicht gut.
Und das heißt quasi, wenn dann irgendeiner quasi dir nachvollziehen kann, dass du über irgendeinen Link dann auf irgendeinen anderen Link kommen kannst, wo du dann urheberrechtliches Gedingens machen kannst.
Es ist einfach, lass es einfach. Denk nicht drüber nach, einfach nicht machen. Einfach keine Links setzen. Dann
was
bist du auf der sicheren Seite.
Was ist mit archive.org? Was mit denen? Da ist ja gegebenenfalls, wenn es nicht richtig eingestuft ist, urheberrechtlich
ist. Und der Witz ist, also...
Was mit Wikipedia? So viel
Fragen. Nein, einfach keine Links setzen. Also, wir machen den
nächsten... Immer nur rechts setzen, niemals links setzen.
Genau. Also, du könntest ja einfach so machen, dass man sich die URL kopieren muss und die in den Browser einfügen muss. Das ist okay, im Übrigen. Es darf bloß kein klickbarer Link sein. Ja.
Ah.
Also,
was ist,
ihr
wenn
wird
du
auf jeden
mit
Fall
mit der Maus rübergehst und dann geht der Link auf? Ist ja nicht
kommt
klickbar,
drauf an, wenn,
ist ja,
wenn,
ist ja un-
es kommt drauf an, wenn es dein Browser macht, ist nicht so schlimm. Wenn du das fabriziert hast, dann ist schlimm. Ja, also dieses Urteil sagt jetzt auf jeden Fall, es liegt obliegt dem, der den Link setzt, der muss halt überprüfen, ob der verlinkte Inhalt dann richtig ist und muss sich gegebenenfalls durch Nachforschungen vergewissern, dass dieser verlinkte Inhalt rechtmäßig ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Link setze, müsste ich halt wirklich auf diese Webseite gehen, müsste gucken, oder gerade wenn ich ein Bild verlinke, müsste ich gucken, und hier in dem Sinn ging es auch um ein Bild, was unter der Creative Commons Lizenz stand, was halt verändert wurde und dann nicht mehr unter dieser Creative Commons Lizenz richtig veröffentlicht wurde. Das war wohl das Problem. Und da ging jetzt dieser Beschluss. Und der ist auch akzeptiert worden. Das heißt, also geht es jetzt irgendwie nicht in die nächste Instanz oder so, die das Urteil nochmal einkassieren wollte. Also der Teil ist jetzt rechtskräftig. Da passiert jetzt nichts mehr. Das ist jetzt blöd, weil würde bedeuten, dass wir eigentlich alle Links durchgehen müssten und gucken, ob nicht da eventuell urheberrechtsmäßig irgendwas kaputt
reicht
ist.
Reicht es, wenn wir den Server in Volgograd gehostet haben? Oder sind wir dann immer noch, sind wir dann quasi, weil wir Deutsch sprechen, ja quasi Deutsch?
Ich
oder so?
Weiß es nicht. Ist bestimmt, sie können dir dann wahrscheinlich deine DE-Domain irgendwie. Ich habe keine.
Sie nehmen dir deine DE-Domain weg.
Das Problem.
Wir sind immer noch auf krepel.us erreichbar.
Genau. Das Problem ist halt, wie es halt immer so ist mit Gerichten und Urteilen. Das gilt jetzt natürlich nur für diesen einen Fall. Hat eventuell Auswirkungen auf andere Gerichtsurteile, die in Zukunft gefällt werden würden, weil die sich ja dann auch immer angucken, was haben andere zu dem Thema gesagt. Und solange der Gesetzgeber nicht irgendwie ein Gesetz macht, ein Linkgesetz und daran steht, alles Linken ist erlaubt und alles Rechten natürlich auch, dann haben wir halt kein Gesetz für den Fall, und deswegen legen die Gerichte das fest, und insbesondere nachdem der EuGH diese komische Entscheidung getroffen hatte, ist das jetzt auch in Deutschland so, und das würde dir die Prüfungspflichten auferlegen. Also wenn ihr eine Seite betreibt, die halt irgendwo Werbung, Flatter, was auch immer irgendwie enthält, dann müsstet ihr in Zukunft prüfen, ob die Seite, die ihr verlinkt, denn auch so rechtmäßig ist. Und wie ihr das nachweist, ist nicht festgelegt, muss sich das Gericht ja nicht drum kümmern, was diese Urteile spricht, und ist es auch nicht festgelegt, was passiert, wenn sich der verlinkte Inhalt irgendwann mal ändern würde oder so. Das weiß man nicht.
Nee, das werden die Gerichte zu gegebener Zeit klären.
Genau, genau. Wenn ihr also verklagt werdet demnächst, tragt ihr vielleicht dazu bei, dass das geklärt wird. Das ist einfach absurd. Also es führt dieses ganze Internet ad absurdum, also das Internet basiert drauf, und ich habe nachher auch noch ein Lesefu zum Thema Links, das ganze Internet basiert darauf, dass sich Leute gegenseitig verlinken. Und bisher war es nur immer so, wenn, und das finde ich noch okay, ja, also wenn jemand auf dich zukommt und sagt, sag mal, du hast da den rechtswidrigen Inhalt verlinkt, lösch den mal bitte, dass ich dann aktiv werden muss, weil ich dann Kenntnis davon habe, mir dann die Sache angucken muss, zu einer Entscheidung kommen muss, ja, lösche ich es oder nicht. Das finde ich okay, ja, also ab Kenntnisnahme, dass da irgendwas illegal ist, sich damit zu beschäftigen und das gegebenenfalls zu löschen. So war ja bisher die Rechtsprechung. Finde ich völlig, kann man jemanden aufbürden, ja, aber jetzt im Vorhinein prüfen zu müssen, ob das, was ich verlinke, und das Verlinken ist ein essentieller Bestandteil dieses Internets, ohne funktioniert es nicht, ja, ohne gäbe es kein Facebook, gäbe es kein Twitter, gäbe es keine Newsseiten, nichts, weil das Internet funktioniert halt so, dass ich von einer Seite auf eine nächste springe, auf wieder eine nächste, und wenn die Grundmöglichkeit des Internets, Sachen zu verlinken, nicht mehr gegeben ist, dann kann man es auch einfach sein lassen. Also es ist mir ein Rätsel, tut mir leid, wie man so eine Urteile sprechen kann, ohne sich, müssen die Gerichte nicht, ohne sich Gedanken zu machen, was das für Auswirkungen auf das Internet, auf Medien, auf die Gesellschaft haben könnte, wenn man so einen Murks da fabriziert, auch wenn es ja natürlich nur diesen halt einen Fall betrifft. Aber das ist, tut mir leid,
sitzen
betrifft
halt nicht nur den einen. Die sitzen halt in ihrer Juristen-Bubble, die arbeiten genauso, wie sie vor Zeiten des Internets gearbeitet haben und tun sich sehr, sehr schwer damit, so zu begreifen, dass das fundamental anderen Regeln befolgt. Und diese anderen Regeln, diesen wunderbaren Wildwuchs an Dingen und diese wirtschaftliche Profitabilität, die wir damit erlangt haben, überhaupt erst möglich gemacht haben. Also das ganze Business, was über den Technologiesektor generiert wird, wäre ja ohne gar nicht möglich gewesen. Und das blenden die aber bei ihrer Rechtsprechung vollkommen aus, hat man das Gefühl, wenn man so Urteile mitbekommt.
Und das ist nicht gut.
Nee, das ist ganz gar nicht gut.
Also was soll man dazu sagen?
Ja.
Ja, also das ist echt erstaunlich, wie quasi fremd von allem man einfach irgendwas sagen kann. Ja. Und dann sagen, es ist einfach so.
Ja. Und wie gesagt, impliziert bedeutet das eigentlich, man müsste sich jetzt dran halten. Es macht aber, also außer man schaltet jetzt das deutsche Internet und sagt, sorry, da gab es so ein Gericht, was irgendwie gesagt hat, so funktioniert das Internet heute leider nicht mehr, wir müssen das jetzt alles irgendwie umändern, aber theoretisch müsstest du dann sagen, ja, tut mir leid, wir können wir nicht leisten, wir müssen dieses Internet in Deutschland einfach abschalten, weil es ist einfach
zu technisch. Weil das ist nicht mit unseren Gerichten vereinbar.
Ja, genau, es ist einfach nicht mit unserer demokratischen Grundordnung vereinbar, da hat so ein Gericht gesagt, es geht halt nicht mehr mit diesem Internet. Wir müssen es einfach abschalten, weil es ist
genug. Genug Internet für heute.
Ja, es ist so traurig. Es ist so traurig.
Ja.
Es ist so fernab von jeder Realität. Also,
vielleicht brauchen wir einfach ein Internetgericht. Mit irgendwelchen super tollen Richter wie Linus Torvalds zum Beispiel als Richter. Den kann ich mir gut vorstellen, wäre auf jeden Fall lustig. Ich glaube, ich würde dann immer gucken, wenn er Richter ist und die Leute einfach nur beleidigt, was sie für dumme Ärsche sind.
Ja. Aber vielleicht kann da diese Idee von dem Heimat- und Brauchtumsverein für das Netz helfen. Habt ihr davon gehört? Habt ihr das hinbekommen?
Ja, können wir da gleich. Ich will noch einen Satz dazu kurz sagen. Also vor allem, ich meine, ich verstehe ja, oder ich finde es auch gut, also Sachen, die oder Leute, die etwas schaffen und Urheberrecht darin haben, dass die irgendwie ihre Rechte durchsetzen müssen, aber doch bitte nicht so. Also ich meine, dann kann ich doch jetzt, warum muss ich denn den verklagen, der den Link gesetzt hat? Warum kann ich nicht irgendwie den zur Rechenschaft ziehen, der den Murks mit dem Bild gemacht hat?
Ja, und das wäre eigentlich auch Aufgabe der Rechtsprechung, das zu sortieren, das auseinanderzuklamüsern und denen dann ganz klar zu sagen, immer, du hast den Falschen verklagt.
Ja.
Und dafür ist Rechtsprechung ja da, dass sie da ein Gleichgewicht halten. Nicht umsonst gibt es dieses Symbol mit der Waage. Und das hat man halt durch die Komplexität unserer Welt und die Vielzahl der Themen, die da vor den Gerichten behandelt werden, gelingt das eben nicht mehr, da ein Gleichgewicht zu halten, sondern es ist dann eben sehr extrem von der momentanen Weltanschauung des rechtsprechenden Richters und seinen Beratern geprägt.
Also es war auf jeden Fall wieder mal ein Tiefpunkt für dieses deutsche Internet, dieses
Urteil. Für das deutsche Internet. Ja. Ein Tiefpunkt für das deutsche Internet, finde ich sehr schön.
Ja, dieses Urteil vom Hamburger Landgericht. Heise hat sich dann ja auch gleich mal erkundigt, ob dann das Landgericht oder das Gericht da in Hamburg, Landgericht glaube ich, ist es, überhaupt, ob die dann überhaupt einen Link auf das Landgericht Hamburg setzen können. Also sie haben dann eine Anfrage gestartet und gesagt, sag mal, dürfen wir auf euch linken? Seid ihr sicher, dass die Inhalte, die ihr da so veröffentlicht, okay sind? Und dann haben die gesagt, wir brauchen jetzt erstmal Zeit. Dann hat Heise gesagt, ja, wir wollen diesen Artikel jetzt veröffentlichen. Also ihr habt jetzt noch Zeit bis XY, sonst können wir leider den Link nicht setzen. Haben sie den Artikel ohne Link veröffentlicht.
Aber so kopierbar und dann einfügbar, oder?
weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall kam dann irgendwann die Aussage, ja, wir gehen schon davon aus, dass es alles okay ist, aber rechtlich zusichern tun wir euch das nicht. So.
Damit ach wir so, euch auch klagen
okay.
Können.
Ja, genau. Also, wir denken schon, das ist okay, aber wissen tun wir es auch nicht so richtig. Und wenn jetzt jemand auf uns linkt, könnte den jemand verklagen. Und dann denkst du doch echt, also, tut mir leid. Lasst es einfach. Macht es einfach nicht mit diesem Internet. Hört einfach auf, schaltet einfach alle Webserver ab, die ihr so habt. Verkriecht euch in eure Bücher und sprecht Urteile, die nur für euren Kreis da bestimmt sind. Und lasst den Rest einfach in Ruhe. So, jetzt können wir zu diesem Heimatbrauchtumsverein Gedösel kommen, was ich
ja, ich einfach war da, ignoriert ich hatte das hab. Eigentlich nur am, ich hatte das nur quer gelesen. Fand die Idee lustig, er hatte geschmunzelt und hat es wieder weggepackt. Jetzt, wo wir da drauf kommen, dass wir aber eigentlich viel mehr eine Kultur bräuchten, die sich um das, was da an Kultur, eine Kultur bräuchten, die sich um die Kultur kümmert, die im Kontext des Internets entstanden ist. Da ist mir jetzt wieder in den Sinn gekommen. Und das war ein Interview auf Netzpolitik mit einem, was ist er, Autor, Journalist? Dirk von Gehlen heißt der Journalist, der die Idee eines Heimat- und Brauchtumsvereins für das Netz ausgesprochen hat. Ich meine, diese Wortwahl oder diese Titelwahl ist schon sehr deutsch.
Ja.
Passt ja aber zum deutschen Internet, das diesen Tiefpunkt jetzt erreicht hat. Und reflektiert vielleicht ganz gut eben diesen Zustand, dass es keinen gibt, der sich drum kümmert. Und er meint halt, wir müssen einen Verein drücken, der, Zitat, dass netzkulturelle Praktiken in unserer Gesellschaft endlich den Stellenwert bekommen, den sie verdienen. Ja, eine interessante Idee. Es haben sich schon eine ganze Menge Interessenten wohl gemeldet zu Zeitpunkt des Interviews. Nach dem Interview bin ich mir sicher, hat er noch mehr Zuspruch bekommen, weil so ein bisschen Publicity schadet ja nie. Damals waren es wohl über 400 Menschen. Wenn das Ganze mit dem richtigen Unterton passiert, wäre ich da sicherlich, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob da was bei rumkommt. Ich finde es super.
Okay. Ja. Aber es gibt jetzt noch keinen so einen Verein. Also es war jetzt nur mal ein Vorschlag, nein, das zu machen.
Er möchte das ins Leben rufen, genau.
Okay. Ja, also er möchte es auch schon anfangen. Er möchte nicht nur, dass andere Leute das anfangen.
Nein, er möchte.
Er versucht nicht nur Leute anzuhubeln, dass sie das mal jetzt gefälligst machen.
Okay, also er macht das jetzt und dann kann man dem Verein beitreten oder so.
Ja genau, er will bis Ende des Jahres 1000 Unterstützer haben. Mhm. Wenn er das schafft, möchte er die Organisation aufbauen.
Okay. Schaden kann's nicht. Ich weiß zwar noch nicht, ob das wirklich was bringt, aber wie gesagt, schaden kann's nicht, wenn es dann nochmal eine andere Form des Austausches gibt und wenn die dann auch wiederum als Sprachrohr für die Vereinsmitglieder auftauchen und sich dann auch mit Politik und so auseinandersetzen. Aber ich glaube, wir haben auch schon andere Organisationen, die das auch tun, ja, von Wirtschaftsverbänden, die das mit dem Internet und so hinkriegen, als auch Newsseiten oder sowas wie Netzpolitik und sowas, die sich auch darum kümmern. als auch Kampagnen, die in die Richtung gehen. Und im Endeffekt muss man sich ja dann nicht nur selber pflegen und selber irgendwie in seiner Suppe kochen. Was man halt machen muss, ist die Politik zu triggern oder in die Politik zu gehen und da die Änderungen zu machen. Oder wie gesagt, auf die richtigen Leute irgendwie einwirken, dass dann solche Entscheidungen wie da in Hamburg nicht passieren können, weil einfach die Gesetzgebung schon Gott sei Dank vielleicht einen Schritt weiter ist, und zwar einen Schritt weiter in die richtige Richtung und nicht in die falsche Richtung. Man hat ja auch öfter mal das Gefühl, dass die auch nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Je nachdem, in welche Richtung jetzt dieser Heimat- und Brauchtumsverein gehen soll, wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn die sich dann treffen und sich selber bejubeln. Sinnvoll ist natürlich aber, wenn man dann Änderungen und Aktivitäten in mit Politik macht, damit da Entscheidungen getroffen werden, die in die richtige Richtung führen.
Ja. No. Ja, ich habe die ganze Zeit im Sinn, dass es nach dem EuGH-Urteil durchaus auch eine Kampagne aus dem EU-Umfeld gab, ja, wo ja. Politiker, also da tatsächlich Europaabgeordnete sich dafür einsetzen wollten, dass das ja gegen die Grundidee des Internets ist und das nicht sein kann. Genau.
SaveTheLink.org.
Ach, war das SaveTheLink.org? Okay, genau, da bin ich noch nicht drauf gekommen. Das Lustige ist, da ich beim Googlen gerade auf eine Heise News von 1998 gestoßen bin, wo es über die Initiative Freedom for Links ging, die darauf reagiert hatte. Das war damals das erste Link-Urteil des Landgerichts Hamburg am 12. Mai 1998.
Ach ja, genau. Das war immer noch so dieses Link-Urteil. Deswegen, seitdem sind die auch alle in Hamburg. Ja, immer wenn irgendjemand Schwachsinn zum Internet gerichtet haben will, dann geht er immer nach Hamburg, weil die irgendwie zu freundlich zu diesen ganzen.
Das ist fucking 18 Jahre her. Leute, die dort geboren sind, dürfen nächstes Jahr die Bundestagswahl teilnehmen. Das darf man schon ab 16. Ja, und Autofahren und alles andere. Das ist unglaublich, dass wir das immer noch nicht geklärt haben.
Ja, das ist eigentlich tragisch. Genau, das ist das Tragische.
Das stimmt, ja.
Ja.
Was machen wir jetzt?
Weiß ich auch nicht.
Weinen wahrscheinlich einfach nur,
ja.
Oder?
Nein, wir kämpfen einfach weiter. Wir tun ja unseren Teil dazu, dass wir einfach öffentlich drüber reden. Und
wir können uns quasi schon gut fühlen, deswegen.
Ja, total.
Sehr gut. Okay, na gut.
Ja.
Aber es ist natürlich schon ein bisschen ernüchternd alles.
Juju. Ja. Jo. Wollen wir irgendwie, bevor wir jetzt in diese Politikdepression verfallen, mal wieder.
Ach so, ja, stimmt, wir sollten aufhören mit Politik, das ist nicht gut.
Ja.
Ja. Next 11 ist da. Ich habe es aber auch noch nicht installiert. Ist auf jeden Fall auch schneller, höher, weiter. Sie haben jetzt einen neuen App Store, also sie setzen jetzt nicht mehr auf den OnCloud Store auf. Und ja, der führt wohl auch dazu, dass es irgendwie alles sicherer ist. Federation ist jetzt, benutzt jetzt SSL, TLS. Und sie haben das Ding auch irgendwie unglaublich viel schneller gemacht. Also sie haben so ein paar Statistiken. Bei Shares sieht man jetzt, dass es irgendwie wesentlich weniger Queries auf die Datenbank und sowas braucht. Also ist wohl jetzt schneller. Und schneller ist immer gut. Und Fulltext Search ist eingebaut. Diese WebRTC Videoconferencing Tool ist jetzt irgendwie mehr drin. Also Audio-Video-Conferencing ist jetzt wohl Built-in direkt. Und ja, ich habe es aber auch, wie gesagt, noch nicht installiert und ausprobiert. Aber es klingt interessant. Also gerade insbesondere, dass es halt so viel schneller ist. Fulltext Search, mehr Security. Und Video-Audio-Conferencing, wenn man es dann braucht, weiß ich noch nicht, ob das was ist, was ich benutzen würde, aber ja, wäre
also ja, eine Next besonders Cloud. Das Security-Feature, dass man einzelnen Applikationen nicht direkt Zugriff auf seine komplette OwnCloud-Account geben kann, sondern auf einzelne Unterverzeichnisse, dass man das einschränken kann.
Okay.
Das finde ich sehr spannend im Kontext von dem in der früheren Folge schon mal vorgestellten N-Pass, weil das kann man ja dazu bringen, über die eigene OwnCloud den Passwort-Safe, den man dort erstellt, zu synken zwischen seinen mobilen Devices und Desktops. Und so schafft man es dann mit dem Feature von Nextcloud 11, dass N-Pass eben genau nur auf das N-Pass-Unterverzeichnis zugreifen darf. Und man somit davor geschützt ist, dass die Software irgendwie amok läuft und seinen restlichen OwnCloud-Account löscht oder ja, missbraucht Daten. Oder ja, genau, Daten abgreift, ist man ja auch immer gut beraten, misstrauisch zu sein grundsätzlich. Das ist ein nettes Feature.
Ja, das stimmt. Und ansonsten Two-Factor Authentication ist jetzt auch drin, auch mit diesem YubiKey, glaube ich, kann man nehmen und einigen anderen Dingen. Also
das Two-Factor Authentication ist immer eine gute Sache.
Ja, genau.
Das kann ich immer nur approven.
Ja. Also, wenn ihr eh eine eigene OwnCloud habt, könnt. Oder Nextcloud, sorry. OwnCloud. Na, wenn ihr eine OwnCloud habt, könnt ihr auf Nextcloud gehen und dann auch Nextcloud 11 installieren. Ich habe aber tatsächlich, ich bin auch immer noch bei Nextcloud 9. Ich habe noch nicht mal auf die 10er geupdatet. Von dem her, ja.
Das ist schon wieder ganz schön hinterher.
Ja.
Du musst aufpassen, dass es da nicht alles kaputt geht. Aber wollten die das auch fixen, oder? Ja. Die wollten. Was wollten das nicht so machen, dass man quasi nicht mehr immer so einzelne Schritte upgraden
kann,
sondern so einen Riesenschritt einfach.
Ja, genau, dass du von 9 auf 11 oder 12 gehen kannst oder so.
Genau.
Das wollten sie machen. Ich weiß aber nicht, ob das schon umgesetzt ist.
Sie hatten versprochen, an dem Upgrade-Prozess zu arbeiten.
Genau. Aber ich glaube, das ist, also ich würde noch nicht empfehlen, es zu tun. Also ich glaube nicht, dass das schon geht. Aber ja, es steht auf der Agenda, dass sie das machen wollen. Also, dass du dann wirklich von, was weiß ich, von 12 auf 15 springen kannst oder sowas und nicht mehr jeden Upgrade-Schritt machen musst. Aber zurzeit ist es, glaube ich, noch nicht so weit. Aber wird kommen, wird garantiert kommen.
Okay.
Ja. Die Nextcloud GmbH sitzt ja hier auch in Stuttgart und die ist wohl jetzt schon profitabel nach 6 Monaten oder so. Auch,
okay,
auch
cool.
Gut. Also auch,
das ist eine super Sache auf jeden Fall.
Ja, sind also auch nicht mehr auf Venture Capital mehr angewiesen, sondern sind jetzt schon profitabel. Das ist auch gut. Also zeigt in die richtige Richtung. Gucken wir mal, was da noch kommt. Also ich habe jetzt an der HDM, also zumindest bei MI in unseren Studiengängen, haben wir jetzt auch die OwnCloud auf eine Nextcloud umgestellt. Ist aber auch zurzeit noch eine Nextcloud 10. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir dann auf Nextcloud 11 updaten. Aber ja, warten wir jetzt mal noch 2 Wochen oder vielleicht bis Anfang nächsten Jahres, bis dann die Ersten gesagt haben, es funktioniert auch wirklich alles mit Nextcloud 11. Trotzdem.
Erstmal abwarten.
Ja, das ist halt das Blöde, weil bei OwnCloud gab es immer so viele Probleme beim Updaten. So schön Nextcloud immer klingt, noch bin ich nicht davon überzeugt, dass jeder Upgrade-Schritt so richtig sauber funktioniert. Das klingt alles super. Ich warte jetzt aber erstmal eine Woche ab, lese dann irgendwie im Forum nach und wenn dann alle sagen, ja, hat bei uns sauber funktioniert. Weil wenn du so eine OwnCloud, Nextcloud mit irgendwie 2000 Leuten irgendwie upgradest und es geht schief, das macht schon nicht so Spaß. Dann.
Das ist nicht so gut.
Da kommen
2000
dann,
jammernde Leute sind echt anstrengend.
Ja, genau. Das ist nicht so lustig. Von dem her, ja, müssen wir da ein bisschen aufpassen. Genau. Ja, das also zum Thema Nextcloud. Auf jeden Fall cool, was die Jungs da anstellen. Und da fließt heftig Entwicklung rein. Kann nur besser werden, sagen wir mal so.
Ja. Das ist super.
Gut, dann Akkuprobleme.
Akkuprobleme.
Ja, das habe ich jetzt gesagt. Wir haben uns kurz vor der Sendung, Markus hat gesagt, ja, er will sich einen neuen Laptop kaufen, er weiß bloß noch nicht was, ob vielleicht so einen neuen Mac. Ich hab gesagt,
auch
spinnst
super.
Du?
Beste Idee. Beste
spinnst Idee. Du? Die haben jetzt in der neuen Version patchen sie irgendwie die Akkuladeanzeige raus, weil ihre Akkus so scheiße sind. Und sie haben ja auch kleinere Akkus reingebaut in die neuen MacBooks als vorher.
Dafür ist
drin
dünner,
waren.
Mann. Dafür ist dünner.
Ja, das ist wurscht. Also sie haben auf jeden Fall kleinere Akkus reingebaut. Sie haben irgendwie nicht die neuesten Prozessoren genommen, sondern irgendwie die Vorgängergeneration.
Dafür ist dünner.
Ja, sie benutzen irgendwie komische Ports, die sonst irgendwie kein Schwein spricht und wenigstens ein Legacy-Port hätte man mal dran lassen können. Es ist einfach reine Geldmacherei. Ich tut mir leid, ich finde das nicht gut. Insbesondere halt kleinere Akkus da reinbauen. Also da würde ich jetzt, diese Leiste wäre mir immer so scheißegal. Das ist wie bei der Nextcloud gerade. Warte mal, das erste Update mache ich nicht. Warte erstmal, bis die Leute alle gemeckert haben und bis dann das nächste Upgrade da ist, dann könnte man nochmal überlegen, ob man es kauft. Bis dahin. Ich kann leider keine Leute verstehen, die sich zurzeit so ein MacBook kaufen. Es tut mir leid.
Wie war das denn in der Vergangenheit einfach? Hat Apple dann jedes Jahr ein leichtes Upgrade vorgestellt?
Ich glaube, früher war das so, dann sind sie ja auch so ein bisschen hinterhergefallen. Aber ich glaube, sie haben jedes Jahr zumindest irgendwas geupdatet an ihren Modellen. Ja.
Mhm.
Genau, also ich. Ja, und jetzt die neuen Modelle haben, dass sie so eine komische Leiste da oben haben, die vielleicht für ein paar Programme total toll ist, aber kleinere Akkus, nicht die neueste Prozessorgeneration von Intel, wo du schon denkst, hä, seid ihr nicht mehr Best Buddies irgendwie, vorher war da irgendwie immer die als erster irgendwas rausgebracht haben, bevor irgendwie alle anderen es auch haben durften, ja. Mittlerweile sind da Dell, Lenovo und Co. irgendwie schon wieder weiter. Mhm. Tut mir leid, diese Geldmacherei kann ich einfach nicht mehr unterstützen. Es ist einfach nicht mehr, man merkt halt, dass es von so einem Finanz-CEO irgendwie geführt wird und nicht mehr von so einem komischen Querdenker. So streitbar der auch war, aber es ist halt irgendwie, hat mir das da schon noch besser gefallen. Naja, gut, Akkuprobleme? Moment. Unsere MacBooks haben so schwache Akkus. Ja, patchen wir es einfach raus, damit keiner mehr sieht, was.
Dann ist nur noch rot oder grün oder so. Das ist gut genug quasi.
Schon ein bisschen dreist, oder?
Also, das ist echt erstaunlich, auch so Probleme zu lösen. So, wenn man es nicht mehr sehen kann, ist es doch nicht mehr so, oder?
Ja, Problem solved. Finde ich gut.
Gefährliche Einstellung, absolut gefährlich.
Quatschkram. Sicherheit, einfach das Probleme lösen durch Ignoranz, einfach wegignorieren, ist weg.
Ja,
oder? Wenn keiner mehr hinguckt, ist es weg.
Ja, ist weg. Guck mal, du siehst doch gar nicht, dass es viel schlechter ist als bei dem MacBook, was du vorher hattest. Viel besser jetzt. Du siehst nicht mehr, wie lange es geht. Hält jetzt viel länger. Stimmt.
Ja. Kannst ja dich daneben stellen und mit deinem Handy stoppen. Finanzhält.
Ja. Ja, ist traurig. Ist echt traurig.
Ja.
Ja.
Das ist echt erstaunlich traurig. Ja.
Bitter, bitter, bitter. Das heißt, kein Akku. Kein MacBook. Erstmal.
Also, wie gesagt.
Abwarten. Ich glaube, dein Rat ist da schon sehr gesund, Ingo. Das ist.
Wie gesagt, ich würde vielleicht auf die nächste Generation, dann kann man nochmal gucken, was sie dann daraus gelernt haben. Aktuell kann ich es echt nicht nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass man auch sagt, wir setzen jetzt alles auf neue Schnittstellen und so. Aber dann dreist diese Adapter und dass man nicht wenigstens noch eine von den Schnittstellen behält, die man die letzten paar Jahre und Thunderbolt 2 oder so ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste, dass man nicht wenigstens das noch beibehält, damit die Leute nicht ihr ganzes Zeug wegschmeißen müssen und nicht mehr verwenden können, finde ich echt, echt kackdreist. Also da kann ich mir auch sonst noch irgendwie draufschreiben, hey, ich bin EPA, Gold, super Öko, Green, nee, bin ich halt nicht. Weil die Leute das ganze Zeug wegschmeißen müssen und es nicht weiterverwenden können. Und kann mir keiner erzählen, dass es nicht wenigstens die Möglichkeit gegeben hätte, eine von den etwas älteren Schnittstellen noch dran zu machen. Da ist auch egal, ob das es jetzt 3, 4 von den neuen gibt. Nee, tut mir leid. Nee, ist absolut nicht. Nee, wenigstens eine oder zwei von den alten hätten sie dran lassen können. Dass man so langsam in neue Sachen reingeht, kann ich nachvollziehen, aber also so ein USB-3-Port, der ist einfach auch noch schnell genug und die meisten Geräte auf dieser Welt sind halt immer noch USB, den hätte man einfach noch mit dran bauen können.
Absolut.
Das schadet nichts. Da muss man jetzt nicht noch einen Adapter mit sich rumschleppen.
Ja, und noch die Thunderbolt 2 Sachen. Einfach, dass man die
hätte keinen Abbruch getan. Keinen. ist mir unbegreiflich und deswegen kann ich das auch nicht unterstützen. Also ich habe ja noch so ein MacBook Air, da sind schön zwei USB 3 Ports dran, super Sache, ja, und dann einer
und noch
von diesen,
Stromstecker, achso, nee, warte.
Da, Stromstecker ist auch noch dran. Ja, das war okay, ja, der Schritt war okay, es waren USB 3 Ports.
Mhm.
Und die haben jetzt die letzten 5 Jahre gut gehalten, die halten auch noch die nächsten 5. Oder 10, ja, bis es endlich weggeht.
Jo.
Na gut. Okay.
Genug ist, aufgeregt.
Ja, ich mir tut schon meine Seite weh. Also es ist so tragisch. Gut. Kommen wir wieder zum großen Geld. Ja, wo wir jetzt hier schon, also bei dem Überteuerten waren, kommen wir jetzt zu den ganz großen. GoDaddy kauft sich in Europa ein. Mhm. Und ja. Genau.
Also, was haben die denn für einen Ruf? Ist es gut?
Also sie können zumindest DNSSEC. Ich habe nämlich eine Domain haben wir bei GoDaddy, weil ja derjenige, der uns die verkauft hat, die halt bei GoDaddy hatte und die können DNSSEC. Im Gegensatz zu ziemlich vielen anderen Hostern auf dieser Welt. Also ich glaube, ich habe jetzt eine Domain bei OHV liegen, also für Franzosen oder so, die können DNSSEC, GoDaddy weiß ich, dass sie DNSSEC können und ja, sonst noch ein paar kleinere Hoster in Deutschland, die das auch machen, dann hört es schon irgendwie auf, die ganz großen Deutschen können das, wollen das alle nicht oder sind irgendwie, weiß nicht, Umstellung zu groß, whatever, irgendeine Ausrede finden sie immer. Von dem her, ja, das kann GoDaddy und ansonsten sind die, glaube ich, nicht der größte amerikanische Billigtick-Dingsy überhaupt.
Er hat auf jeden Fall ganz schön viel Hass abbekommen an irgendeiner Stelle mal. Wir haben auf jeden Fall darüber geredet. Das,
okay.
Deswegen war das, weil die irgendwie irgendwas unterstützt haben oder irgendwie irgendwas nicht, okay. Keine Ahnung, ich kriege es gar nicht mehr zusammen, schon wieder so lange.
Ich weiß
waren irgendwann mal böse. Und deswegen sollten alle immer das andere benutzen, dieses, wie heißt das, dieser andere Domain-Einkauf.
Okay.
Ach gut, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Ist wahrscheinlich nicht so wichtig, das heißt, das ist wieder okay.
Ja, also er verwaltet über 40 Millionen Domains und ist damit der weltgrößte Registrar.
Jo.
Also sind schon einfach groß.
Mhm.
Okay, na gut. Und jetzt verwalten sie noch mehr oder so? Oder was war?
Na, jetzt kaufen sie einen der größten Hoster in Deutschland, nämlich Host Europe. Ja, also expandieren halt nach Europa heftig. Also das ist die Aussage. Dass
hat der GoDaddy überhaupt Hosting gehabt? Davor?
Ich glaube, ja.
Aber auch nur so, dass sie deine Webseite hosten oder so.
Ja, genau. Ne? Genau.
Und das hat Host Europe vorher auch nur gemacht oder hatten die echte Computer?
Nee, die bieten ja auch Virtual Maschinen und auch, glaube ich, so Server und so.
Ja.
Okay. Ob das GoDaddy auch macht, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
Okay.
Ja, aber sie wollen sich auf jeden Fall in Europa ausbreiten und ja, und haben jetzt Host Europe gekauft und gut, ich habe bei Host Europe keinen Account, aber ich kenne Leute, die haben ihr Zeug da und sind zufrieden bis sehr zufrieden. Von dem her, boah.
Ja, schaut okay aus. Also Preise sind auch okay.
Ja, kann das schon ein guter Schritt sein. Dann Übernahme Nummer 2 oder habt ihr dazu jetzt noch irgendwas?
Nö. Nee, ich fand nur spannend, dass eben dass das jetzt so eine kleine Welle lostritt, dass dann jetzt direkt in die nächste Hosterübernahme um die Ecke kommt.
Mhm.
Für im deutschen Internet, das an seinem Tiefpunkt ist, wie wir heute schon mal gehört haben. Übernimmt United Internet, also 1&1.
Genau, also 1&1, web.de. Also United Internet ist, ich glaube, der größte DSL-Anbieter nach der Telekom und auch sonst, also der größte Web-Mail-Anbieter oder Mail-Anbieter im deutschen Internet, der größte, was weiß ich, also die haben, yep, die haben so einige, zu denen gehört sehr, sehr viel, was man gar nicht glaubt, was sie alles haben. Also Schluntech 1 und 1.
Schluntech?
Web, ja. So ganz, ganz viel Zeug gehört irgendwie zu 1 und 1. Zu United Internet. Haben die nicht die Mobilfunkzeug, haben die da auch gehabt oder gemacht? Teilweise oder eine Zeit lang gehörte ihnen auch ein Anteil an MaxDome zum Beispiel. Den haben sie mittlerweile komplett wieder an ProSieben Sat.1 verkauft, aber eine Zeit lang gehört ihnen 50% von MaxDome. Was haben sie noch? Weiß ich gar nicht. Müsste man gucken. Also sind auf jeden Fall echt groß. Okay. Genau. Und die kaufen jetzt von der Telekom, ja? Von der Telekom Strato.
Ja, genau. Mir war gar nicht bewusst, dass Strato zu Telekom gehört.
Aber noch nicht so lange. Ich glaube auch erst seit 3 oder 4 oder 5 Jahren oder sowas. Okay. Also auch noch nicht so lange. In Anführungsstrichen noch nicht so lange. Ich meine, Internetzeit ist ja schon mal eine Ewigkeit. Aber Strato, genau, ist irgendwann mal von der Telekom, glaube ich, gekauft worden.
Mhm.
Ja.
Okay. Irgendwo hatte ich heute im Kontext dieser News aufgeschnappt, dass der Obermann da auch wieder im Spiel ist bei diesem Deal. Das ist der frühere Telekom-Chef.
Ja.
Aber das finde ich gerade leider nicht. Hey. Ja, so klein ist die Welt. Da kommen die Gesichter immer wieder.
Ja, immer die gleichen Gesichter.
Schön. Faszinierend.
Ja, also 2009 wurde Strato von der Telekom gekauft. Also, ja, 6, 7 Jahre. Aber, ja, trotzdem noch nicht, in Anführungsstrichen, noch nicht so lange. Ja. Also meine ersten Domains waren alle bei Strato. Also ich habe 99, als ich so ins Internet so gekommen bin, habe ich meine ersten Sachen alle bei Strato gemacht. Wie ich das dann alles selber angefangen habe, selber zu hosten. Huhu. Ja, ach, gute alte Zeit.
Selfmade.
Ja.
Selfmade.
Ich habe immer noch, die könnte ich jetzt alle mal wegschmeißen. Also beim nächsten Umzug fällt das garantiert alles raus. Also diese ersten Rechnungen von Strato, die damals ja noch
per Brief sind. Die sind so noch was wert.
Ja, bestimmt, genau.
Sammlerwert.
Ja, bestimmt, genau.
Ich sammle alte Strato-Rechnungen.
Das sind die besten. Das sind richtig gute Stücke noch. Die sind so gut erhalten.
Ja. könnte ich ja
original machen. Verpackt.
Ja, wird spannend, wie das weitergeht. Ob der Markt noch kleiner wird. Also ich meine, United Internet ist ja schon ein absurder Riese für einen deutschen Internet-User.
Ja, kommt man.
Das könnte man der Politik mehr stecken, dass wir ja eigentlich ein deutsches Google haben.
Ja. Doch, stimmt. Aber die wissen halt,
dass keine Suchmaschine machen, aber ansonsten. Ja. Naja. Okay,
noch mehr traurige Sachen, Übernahmen oder so.
Nee.
Dass irgendjemand irgendwas anderes geschluckt hat oder so.
Also ich schluck jeden Tag ganz viel, aber keine große.
Das sage ich jetzt auch wieder nicht. Das ist okay.
Besser nicht, gell?
Nee, super. Perfekt.
aber irgendjemandem ist noch wieder was abhandengekommen. Mehr abhandengekommen als ich
ja,
verstehe es nicht.
Was passiert, wenn man so einen großen Internetladen hat? Genau. Das ist also jetzt, wenn wir gerade realisiert haben, wir haben quasi ein deutsches Google, dann können wir uns auch direkt überlegen, warum das vielleicht auch gar nicht so gut ist, dass es ein Riesenladen ist. Weil einem anderen ehemals riesigen Laden, also mittlerweile immer noch ganz schön groß, aber nicht mehr ganz so groß,
ja,
ist was passiert.
Ja. One billion user accounts.
One billion.
Eine Milliarde. Richtig? Ja, eine Milliarde.
Eine Milliarde.
Das hört sich einfach so kaputt an.
Mit MD5 Hashes.
Ja, das ist total gut.
Eine Milliarde MD5. So absurd viel einfach. Also abgesehen davon, dass natürlich Yahoo, also es geht hier um Yahoo, schon mal 500 Millionen User-Accounts verloren hat, damals, 2013? Nee, weil das war vor 2013.
Lange
her. Vor 2013, 2012 oder 2011 haben sie mal 500 Millionen User-Accounts verloren. Und jetzt ist quasi neu aufgefallen, dass 2013 nochmal alle User-Accounts abgegriffen wurden. Diesmal waren es halt 1 Milliarde. Das ist so viel einfach. So unglaublich viele User-Accounts. Und das alles mit dem krebligsten quasi Algorithmus gesichert, den man sich so vorstellen kann für Passwörter. Nämlich MD5 halt. Und also MD5-Cracking ist ziemlich gut geworden in den letzten Jahren auf Grafikkarten mit Rainbow Tables. Braucht man jetzt gar nicht mehr. Kannst einfach schneller mit der Grafikkarte rechnen. Und dann, ich weiß gar nicht, wie viel da quasi schon gecrackt wird immer. Aber ich glaube, es sind irgendwie 90% oder 95% aller Passwörter werden einfach in den ersten paar Tagen gecrackt.
Hm. Und es gibt riesige Rainbow Tables mittlerweile, oder?
Ja, klar, Rainbow Tables schon, aber das ist halt immer nur für die ersten Characters, also quasi bis 8 Zeichen oder so. Und dann crackst du normalerweise nach Dictionary. Weil das dann, weil dann der Space zu groß wird. Und sagst du, okay, es gibt diese folgenden Wörter und die Leute bauen daraus sich gerne so Wörter zusammen und die haben vielleicht noch so Punkte oder Leerzeichen dazwischen und dann wählt man quasi diese ganzen Wörter mit diesen ganzen Bonuszeichen dazu, ersetzt noch ein bisschen was und ja, es geht ziemlich schnell, weil du halt einfach so viele Millionen Passwörter ausprobieren kannst in der Sekunde. Weiß gar nicht, was jetzt gerade was gerade aktuell ist. OCL Hashcat, was sagt die? Was rechnen die gerade auf ihren Grafikkarten? Gibt es da gerade irgendwie irgendwas? Oder Catalyst, das ist schon wieder voll lange. Ja, also
auf jeden Fall schnell und viel kriegen
wir. Viel zu schnell und viel zu viel.
Ja, nee, also es ist, MD5 ist nix mehr wert, sozusagen.
Ja, außer halt jetzt 1 Milliarde User-Accounts.
Es ist schon.
Ups! Das ist einfach. 500, das ist auch einfach. Ups! Das ist so eine Zahl, das ist was kein Unternehmen einfach haben sollte. Natürlich gibt es. Und also, das ist. Also, es gibt, und das sieht man ja bei Yahoo, und Google hat natürlich noch ein paar mehr, aber. Also quasi, es kann nicht mehr ein Faktor 10 werden, weil dann haben wir auf einmal relativ viel von der Erdbevölkerung auf einmal abgedeckt an diese Passwörter.
Wobei ja da mit Sicherheit, also Yahoo User Accounts, da werden viele maschinell erzeugt dabei gewesen sein, oder?
Ja, natürlich, aber
ja, es reicht ja, wenn mehr als die Hälfte echt ist.
Ja, das sind und halt
wenn die Leute halt wirklich ihre Passwörter doch noch an anderer Stelle gleich benutzen und wir wissen,
dass das ist ja das große Problem.
Weil da viele Leute tun, ja.
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 Und das ist halt immer ein sehr netter Vektor, wenn du quasi versuchst, andere Accounts aufzumachen. Und selbst wenn du nicht das gleiche Passwort hast, dann nimmst du so ein ähnliches und dann ist halt auch schon wieder verkackt, ja.
Ja, oder du erkennst irgendein Muster, wenn du 2 oder 3 Passwörter von einem Username hast. Ja, ist auf jeden Fall kritisch. Deswegen, liebe Leute, benutzt Passwortmanager und generiert euch für jeden verrückten Account ein vollkommen zufälliges Passwort. Und es ist ein bisschen hakelig, aber mit den modernen Tools und den Smartphones ist es echt schnell. Ja, genau. Oder eben durch das Synchronisieren auf verschiedenen Devices ist es dann echt schnell, das zu benutzen. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen.
Genau.
Danach ist aber cool.
Und dann 2-Faktor-Authentifizierung und dann ist quasi.
Genau, 2-Faktor-Authentifizierung ist noch ein nettes Stichwort. Geht jetzt auch bei Amazon.de übrigens, wer da noch seinen Account nicht gesichert hat. Und wer das nicht machen möchte, der sollte zumindest sich irgendeinen Algorithmus überlegen, wie er aus der Webseite und einem anderen Geheimnis sich sowas baut, dass irgendwie für alles ein unterschiedliches Passwort er selber generieren kann. Kann man ja auch machen. Ja, man muss ja nicht zufällige Buchstabenkombinationen. Das macht es den Angreifern auch schon wesentlich schwer und man ist dann schon, fällt dann schon aus dem Zielraster sozusagen raus.
Bist zumindest halt besser als die anderen, ja, aber ja, ist halt immer noch ein bisschen kacke.
Genau, also zumindest zur Zeit würde das noch dazu führen, dass man nicht so schnell gehackt wird, wenn man, wenn der Algorithmus gut genug ist, den man sich überlegt hat, wie man sich nicht aus den Anfangs- und Endbuchstaben irgendwie der Webseite und einem Muster, was man sich irgendwie überlegt hat, ein Passwort generiert, was man halt auch jederzeit irgendwie immer wieder generieren kann, wenn man sich auf der Webseite einloggt und noch seinen Algorithmus kennt und noch den Anfangsbuchstaben und Endbuchstaben der Seite irgendwie weiß oder was weiß ich, oder immer den fünften Buchstaben der Seite nehmen oder immer den dritten oder was auch immer, dann kann man sich daraus natürlich auch Passwörter selber generieren, die zumindest zufällig genug sind, damit man nicht auf, nicht in die meisten von diesen Hacks dann gleich betroffen wird. Also auf jeden Fall nicht überall das gleiche Passwort verwenden, Idealzustand, einen Passwortmanager verwenden mit unterschiedlichen Passwörtern, völlig randomized, und wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann zumindest selber einen Algorithmus haben, der aus verschiedenen Faktoren ein Passwort generiert, was halt für jede Webseite unterschiedlich ist. Ja, gut. Yahoo, mein Gott.
Ja.
Ja, ich habe auch noch einen Yahoo-Account. Ich hatte mal einen. Ich muss mal gucken, ob es den noch gibt. Der ist jetzt wahrscheinlich
auch dabei. Weggehackt.
Das, was mich halt immer ärgert, ist, dass die relativ spät publik werden, diese Leaks. Hm.
Ja.
Und ich weiß heute nicht mehr, was ich damals für ein Passwort in dem Account hatte.
Ja, ich auch. Ja, das ist das Problem, ja. Und ob ich damals dann auch noch so schlecht war und es tatsächlich auch an mehreren Stellen benutzt habe.
Ja, es gibt die praktische Internetseite Have I Been Owned. Allerdings ist der Leak jetzt zum Beispiel dort noch nicht drin. Und die Frage, die man sich umgekehrt natürlich auch stellen muss, ist, wie vertrauenswürdig so eine Internetseite dann immer ist und ob man da unbedingt alle seine E-Mail-Adressen und alle seine Usernames einfach so in irgendein Input-Field irgendwo im Internet reinhämmern will.
Ja, aber also der Typ soll wohl ganz cool sein. Habe ich mir sagen lassen.
Okay.
Also das wird auch von einem einzigen gemacht quasi, der das als Hobby angefangen hat. Und jetzt,
ja, aber mittlerweile ja damit auch irgendwie Geld macht. Also ich meine, du kannst ja kaufen, ob du welches Passwort irgendwie betroffen wurde. Also ich meine, klar, ich kann auch verstehen, das Betreiben
von also Service kostet das halt
Geld, aber er hat halt doch auch irgendwelche Absichten damit, Geld zu machen.
Ja, also er verkauft es halt jetzt an Businesses einfach. Ja. Also wenn du quasi sagst, okay, wir haben hier diese 100.000 User oder 1.000 User und wir wollen gerne wissen, wenn einer von denen gehackt wird, weil wir dann wirklich einen Impact haben für unser Business, weil wir sagen, okay, das Passwort wird gegebenenfalls auch weiterverwendet bei uns und wir wollen nicht, dass unser Netzwerk quasi durchdrungen wird, nur weil einer sein Passwort bei Yahoo verloren hat.
Ja.
Also und ich das weiß, kann ich verstehen, also das macht Sinn halt.
Also ich weiß zum Beispiel, dass das Amazon, glaube ich, gemacht hat, weil die hatten mir mal mein Passwort oder mein Konto gesperrt und gesagt, sie sind in irgendeinem Link irgendwo aufgetaucht, wir sperren jetzt mal ihr Passwort, weil könnte ja sein, dass es irgendwie das gleiche ist. Und ich habe gedacht, made what? Die haben dann einfach gesagt, ja, nee, sie müssen ein Passwort zurücksetzen bei Amazon.
Hm.
So. Also die haben garantiert damit gearbeitet.
Ja, aber das ob kann sie auch selber sein, dass sie ihre eigenen...
Genau, ob sie selber ausgewertet haben oder sich die Daten bei ihm oder bei irgendjemand anderem gekauft haben, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber die haben das auf jeden Fall mal gemacht.
Mhm.
Ist schon wieder ein bisschen her, aber auf jeden Fall hat Amazon mich mal aufgefordert, warum komme ich mit meinem Passwort nicht mehr rein? Und ja, musst du dein Passwort zurücksetzen und ein anderes setzen, weil die dann gesagt haben, ja, nee, kommst du nicht rein.
Das ist ganz gut. Ab und zu Passwort wechseln ist ja schon eine gute Sache.
Weil deine E-Mail-Adresse ist da in einem von diesen Leaks aufgetaucht und änder mal dann bitte dein Passwort.
Na gut.
Ja. Gut. Dann kommen wir zum Laserfoo, oder?
Laser.
Und da kommen wir dann nochmal auf die Link-Thematik. Ich habe einen Artikel verlinkt, der heißt How the 404 Error Created the World Wide Web. Und beschreibt sehr gut, wie es zustande kam, dass man das halt so gemacht hat. Also, dass man Links quasi setzen konnte. Aber dass ja, warum man es so gemacht hat und wie das eine Innovation war, die halt zu diesem offenen und leicht funktionierenden Web von heute geführt hat, kann man sich mal durchlesen und ja, da merkt man halt, ja, also Links sind einfach der Treiber vom Internet. Ohne das würde das Internet, wie wir es kennen, nicht funktionieren, wäre nicht praktikabel. Und der Ansatz halt, drauf zu zeigen und zu sagen, ja, ist mir eigentlich egal, was, ich habe das damals, wie der Inhalt jetzt ist und wie ich darauf verlinkt habe, so habe ich mir das damals vorgestellt. Und wenn da jemand an eine Stelle linkt, die halt so nicht mehr existiert, dann ist mir das auch egal. Es wird halt demjenigen obliegt demjenigen, der die Seite halt betreibt, zu gucken, dass die Links halt immer noch an die richtige Stelle zeigen. Und ja, das hat halt die letzten Jahre gut funktioniert und war auch die einzige Möglichkeit, das so zu machen, ohne zu viele Abhängigkeiten untereinander zu schaffen. Und der beschreibt das schöne Artikel. Also man, ja,
zum Glück haben wir jetzt URL-Link-Shortener, um dieses Problem wieder schlimmer zu machen. weil es nicht schlimm genug war.
Dann einfach geht der Service irgendwann mal down und ja.
Ja, ist ja nicht so, als wäre das noch nie passiert.
Ja. Genau, und dann noch gleich dazu, das Problem hat die Wikipedia natürlich auch. Die ist ja auch so ein großes Linkarchiv. Da sind also ziemlich viele Links, die mittlerweile auf tote Webseiten, Webseiten, die 404 zeigen, verlinkt sind, und die sind halt hergegangen und haben zusammen mit dem, ach, gutes Internetarchiv, was es da so gibt,
archive.org,
genau, archive.org, das alle Wikipedia-Seiten so überarbeitet, dass die jetzt dann, wenn es die Originalseite nicht mehr gibt, aufs archive.org verlinken. Coole Sache.
Also das finde ich auf jeden Fall, also ich verstehe gar nicht, warum es nicht viel früher schon gemacht wurde, weil es ja so logisch ist, weil die schreiben ja sogar schon immer dazu, so, ja, das ist der Link von dem Zeitpunkt, ja, aber dann den Zeitpunkt nicht abzuspeichern, ist so, was habt ihr euch gedacht? So, ihr habt den Zeitpunkt dazu geschrieben, aber nicht, keine Möglichkeit bereitgestellt, diesen Zeitpunkt wieder abzurufen. Einfach total absurd, ja. Aber natürlich, das ist jetzt der richtige Weg und der hätte einfach viel früher schon gemacht werden sollen.
Ja.
Also ist meine Meinung. Aber es ist toll, also es ist gut, dass sie es wirklich nachgezogen haben. Das heißt, alle Links gecrawlt,
genau,
überall in Snapshot gemacht und quasi so die Vergangenheit, die wenigstens, die noch verfügbar ist, nochmal so weit bereitgestellt.
Genau. Und das jetzt mal für die englische Wikipedia gemacht, vielleicht kommt es dann auch noch für die anderen Wikipedias.
Ja.
Sinnvolle Sache und ja, fix dieses ja, das Internet ist kaputt oder die Links sind halt kaputt.
Passiert halt,
aber ist inhärent. Linkrot passiert halt, ja. Ist ja auch okay so. Keine Inhalte sind forever, also sind halt in Internet.
Außer bei archive.org.
Okay, Leute. Ja. Gut, dass da ja keine Jugendsünden.
Nee, von ingoleewe.de oder so.
Bringen die Leute nicht auf Ideen hier.
Ja, das ist. Der Felix verlinkt es ständig, deswegen.
Es ist einfach zu lustig. Ja. Es ist echt, echt lustig.
Du, das ist. Ich bin aber auch nicht so. Ich lasse ja auch meine alten Webseiten auch einfach online. So einfach, dass man einfach immer sehen kann, wie das mal früher so funktioniert hat.
Du hast dich auch weiterentwickelt,
kannst
du damit sagen.
Genau, korrekt.
Ist älter geworden.
Aber auf jeden Fall.
Aber das ist echt, also, eine der besten Webseiten auf Archive.
Auf jeden Fall.
Wenn nicht sogar die beste Webseite.
Immer.
Mhm. Immer, genau. Immer. Also das ist, finden die Leute. Habe ich jetzt schon 3 oder 4 oder 5 Mal verlinkt.
Ja, sag ich doch.
Ja, sehr, sehr gut. Also ich finde das auch ein guter Schritt, ist halt ein bisschen später, aber besser später als nie. Muss ich mal jetzt auch sagen. Mm. Oh yeah.
ingoewe.de/alt. Ja, ist auch so eine von diesen alten. Ich lasse ja meine Sachen, die sind echt seit, manche Sachen liegen da einfach seit 20 Jahren genauso rum in diesem Internet.
Tracksites.de.
Geil. Bin ich froh, dass meine ersten Verbrechen auf GeoCities lagen.
Die sind alle weg.
Nee, da zum Glück hat die GeoCity niemand runtergeladen. Das komplette GeoCity als Archiv oder so. Glück gehabt.
Puh. Glück gehabt, ja.
Ja. Ja, ja, ja. So. Okay.
Tracksites.de lädt auch nicht bei mir.
Nee, diese gibt's auch nicht mehr. Aber TrackTrip gibt's noch. Die Webseite gibt's noch. Die ist zwar auch
seit... Vielleicht sollte ich hier auf archive.org mal schauen nach...
Tracksites war auch nicht... Das war auch nicht meine, aber die TrackTrip ist meine.
TrackTrip?
Mhm. Ah.
Nice.
Die ist auch noch eine mit Frames. Also so wie man das früher
halt
gemacht
hat. Oh yeah, sexy.
Ich bin, es ist krass, dass die Seite doch funktioniert. Das ist Uralttechnik von 2000 und die geht immer noch. Frame-Quelltext anzeigen.
Oh nein.
Mit Frontpage 4.0. Das darf man auch keine mal sehen.
Autsch.
Also Tracksites.de ist 2005 down gegangen und zwar wegen dringender Arbeiten am Server und einem Designumstellung. Ach so. Designumstellung heißt jetzt einfach 4.0, also quasi Geburt.
Tja.
Bitte schauen Sie in circa einer Woche wieder rein. Good. Oder nutzen Sie die Websuche. Na gut. Schade. Aber schön. Also archive.org, meine Lieblingswebseite im Internet. So, was haben wir noch? Genau, ich habe einen Blogpost verlinkt, und zwar Attacking NoSQL Applications. Das ist ein Artikel vom ISC, vom Internet Storm Center, beziehungsweise so ein extern geschriebener Artikel, der so ein bisschen beschreibt, wie aktuell NoSQL-Datenbanken verwendet werden, wie sie falsch verwendet werden in Web-Applications und wie man diese falsche Verwendung selber als Angreifer nutzen kann, um NoSQL-Injection durchzuführen, anstatt eine SQL-Injection, so wie damals quasi. Und es beschreibt ziemlich cool, also auch den Weg, quasi auch mit vielen Code-Snippets, wie denn Dinge wirklich verwendet werden und warum es dann kaputt geht, an welchen Stellen auch. Und das ist sehr cool, ist nicht so lang zu lesen, aber es gibt mal einen ganz netten Einblick in den ganzen Bereich. Kann ich empfehlen. So, weiter geht's. Okay, also Mimimi der Woche.
Ja.
Das war auf jeden Fall jetzt hier. Ich habe es herausgefunden, warum es geknackt hat. Es war tatsächlich, dass die Zeit nicht gestimmt hat vom Server. Und zwar irgendwie war es 0,2 Sekunden zurück. Okay. Und dann hat es halt immer geknackt.
Echt?
Und dann habe ich mit NTP-Date kurz die Zeit nachgezogen. Okay. Und dann war es wieder okay. Also abgesehen davon, dass es schon weird ist, dass kein NTP-Client auf dem Server läuft. Aber ist auch egal. Also das ist erstaunlich, muss ich sagen. Dass es knackt, weil die Uhrzeit falsch ist. Auf dem Jack.
Das ist krass, ja.
Aber gut, ich meine, jetzt ja ein Realtime-Application oder sowas, bestimmt wichtig mit der Zeit.
Ja, natürlich. Zeit, wenn es Realtime ist, ist Zeit wichtig.
Ja. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, weil das ein 10.04-Server ist.
Nein, es liegt in der Zeit.
Okay, alles klar. Nee, also Zeit fixen hat dann das Problem gefixt. Erstaunlicherweise.
Okay. Ein Wunder der Technik. Immer wieder beliebt.
Ja, also. Ja, ich habe jetzt NTP-Date in Asi-Logger reingeworfen. Weil das so ein alter Server ist, hätte ich ja Init-Skripte schreiben müssen. Überleg dir das mal. Ekelhaft. Wenn wir noch nicht die Finger schmutzig ab in Asi-Logger reinwerfen. So, genau, das war mein Mimimi. Man muss ja auch mal was zu weinen haben.
Okay. Dann Pix.
Pick it. Ja, ich pick einfach mal den Werkzeugkasten freier Software.
Ja.
Weil wir ja so schön in unserem Jingles drin haben, dass wir ein Open Source Podcast sind.
Sind wir das?
Ja.
Oh ja, nice.
Du hörst unsere Sendung halt nicht, deswegen weißt du
das
nicht.
Nee, das ist korrekt. Ich höre auch das nicht.
Und zwar ist das von der Seite Medien in die Schule. Also es geht darum, Materialien zur Verwendung in der Schule, moderne Medien aufzulisten, zur Verfügung zu stellen. Und die haben eine Zusammenstellung gemacht, wie man freie Software, mit welche Werkzeuge als freie Software zur Verfügung stellen. Und da gibt es dann ein Porträt zu GIMP, zu Inkscape, Scribus, Firefox, Audacity und ein paar anderen.
Ja.
Und das finde ich, gerade weil Leute ja oft auch einfach gar nicht wissen, was es gibt und wie man es benutzen kann, eine sehr, sehr nützliche Sammlung.
Ja, okay. Ja, klingt gut. Kann man da auch selber noch was beitragen? Oder wie funktioniert das? Oder ist es, wer macht das?
Ist so kuriert.
Wer ist der Kurator? Wer setzt sich da hin und schreibt das Zeug? Oder kann man selber beitragen? Oder wie ist das? Also es ist
die freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Anbieter steht als Herausgeber dort.
Okay. Aha.
Okay. Aber es ist ein Kontakt da. Man kann den sicherlich, wenn man da was anregen möchte.
Herausgeber.
Partner. Ach so, die E-Mail war schreiber@fsm.de. Ich habe gedacht, so, ja, okay, generische E-Mail, aber er heißt Björn Schreiber.
Wirklich Schreiber. und Google macht da auch mit.
Okay. Das weiß ich nicht, ob Google da vielleicht nur drin steht, weil sie das Tracking benutzen. Ach nein, die stehen bei Herausgeber. Ja. Ach nein, die machen da mit offensichtlich.
Genau. Der Unterstützer ist auch Telefonica, Germany, Deutschland sicher im Netz, Amadeo Antonio Stiftung. Okay. Wir machen Druck.de, ist der Druckpartner. Okay. Ja, also schaden kann es auf jeden Fall nichts. Schule und freie Software immer gut. Ist auf jeden Fall ein schönes Logo. Das kann man schon mal sagen.
Wichtig für eine Website ist eigentlich nur das Logo. Ja. Der Rest ist eigentlich vollkommen egal.
Einführung in jungen Medienschutz. Okay, muss man sich mal durchklicken. Klingt
ja, auch schön deutsch. Also ich finde es schön, wenn es so deutsch
ist. Ja, hallo, wenn der Herausgeber, wie war das jetzt gerade?
Freiwillige Selbstkontrolle Medien.
Genau, die freiwillige Selbstkontrolle Mediendienstanbieter ist FSM. Dann ist es, also Deutscher geht es ja gar nicht. Es ist ja nur noch vom Jugendheimat Medienschutz Dienstvertrag Verein hier überboten.
Verein. Der Mediendienstvertragverein. Wenn sich ganz konkret.
Nee, Heimat und Jugend. Nee, wie wollten die sich nennen? Heimatvertrag, Verband. Der
Heimat und Brauchtums.
Ja, Freunde und Förderer von Brauchtum im Internet e.V. So. Ja, wenn es ein gemeinnütziger Verein ist, heißen die oft doch Freunde und Förderer von.
Mhm.
Ja. Ja, man könnte noch Krita anführen als Malprogramm hier. Also wer so Digital Painting, also Zeichnen mit einem Rechner machen will, der ist da bei Krita ganz gut aufgehoben. Ist gerade auch in der Version 3.1 erschienen. Für das erste Mal stabil auch für macOS.
Mhm.
Also ist für macOS, Linux, Windows verfügbar. Und ist wohl, also wenn du so richtig so malen, so Comics zeichnen und sowas am Computer mit auch Tablet und Stift und Tablet und sowas, da ist es wohl das Ding überhaupt, ist ein mittlerweile ehemaliges KDE-Programm, also ist eigenständig, also wird von der Krita Foundation entwickelt. Die machen auch immer wieder Kickstarter-Runden, machen auch beim Google Summer of Code mit und so, kann jetzt auch SVGs dann wohl importieren. Und jetzt die Version 3.1 ist, wie gesagt, die erste, die stabil für macOS erschienen ist. Gerade beim Import-Export-Filter hat sich jetzt viel getan und soll sich jetzt demnächst auch mit Python skripten lassen und sowas. Also, ja, sieht so als wirkliches Mal-Mal-Programm und wie gesagt, da halt auch so richtig heavy, so, also man guckt, was die Leute damit alles malen können. Ich bin immer wieder verblüfft, was man am Rechner so zeichnen kann, wie das dann aussieht. Schon krass. Mhm. Also wer unter Linux malen möchte oder auch unter macOS, Windows und da freie Software verwenden will, der kann sich dann mal vielleicht Krita angucken. Das geht wohl wesentlich besser in einigen Bereichen als GIMP. Ja, also GIMP ist halt so ein richtiges Grafikprogramm und wenn es dann halt um ein Malprogramm geht, also Digital Painting, dann dann mal Krita angucken.
Okay. Ja, die Leute arbeiten dann aber meistens doch mit Tablets, mit
Grafik-Tablets, Ja, da sollte man dann schon so ein Grafik-Tablet haben, dass man da malen kann. Ja, genau. Ich weiß jetzt leider nicht, was das Adobe-Pendant dazu ist. Da gibt es ja dann, weiß ich nicht, InDesign und nee, was. Ach, ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich kenne mich da zu wenig aus. Das eine ist InDesign, Photoshop ist, oder Photoshop, oder, ach, wahrscheinlich so ähnlich wie Photoshop dann, oder?
Sie haben fürs iPad, haben sie ja noch extra Apps für die Stifte auf dem Tablet dann zu benutzen. Und da gibt es dann dieses Adobe Sketch, aber ich weiß nicht, ob es da ein Desktop-Programm zu gibt. Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht. Also, wenn ihr malen wollt mit dem Rechner, dann mal vielleicht noch Krita angucken. Genau, weil da kam jetzt, wie gesagt, die Version 3.1 gerade raus. Und ich hatte da auch mal ein bisschen Geld bei Kickstarter eingeschmissen. Und ja, gute Geschichte. Also die sind da gerade immer hinterher.
Sehr gut. So. Ich hatte vor einer Woche oder vor ein paar Tagen hatte ich den Use Case, ein PDF bearbeiten zu wollen. Und zwar so, ich wollte so ein Bild reinziehen, ja. Könnte man denken, total easy, kein Problem. Ist es aber gar nicht.
Ja. Geh nach Hause.
Ja, also es war erstaunlich schwierig, unter Linux überhaupt erstmal was zu finden, womit man PDFs editieren kann. Und zweitens, was dann nicht diese ganze fucking PDF kaputt macht. Weil es gibt den LibreOffice Writer. Das ist quasi das Bearbeitungstool, womit du schreiben kannst, und der kann PDFs importieren. Ja. Aber bei diesem Import geht natürlich alles kaputt. Das komplette Layout und alles explodiert einfach, weil du auch keine Fonts hast und so. Ist einfach total gruselig gewesen.
Was wolltest du denn ändern?
Ich hatte quasi so ein PDF und da wollte ich dann noch so ein Bild reinziehen und wollte noch ein bisschen Text dazu machen. So, aber das PDF wollte ich eigentlich so lassen, wie es ist. Ich wollte nicht nur die Hälfte der Seiten oder keine Ahnung was oder irgendwie doppelt so viele Seiten oder irgendwie sowas, was man unter der CLI relativ leicht lösen könnte, sondern halt ich wollte ganz konkret irgendwas an irgendeine Stelle reinziehen und dort dann quasi es machen. Was ich gefunden habe, ist der Online-PDF-Editor, der von Seida.com. Und ist im Beta wahrscheinlich schon seit irgendwie 10 Jahren oder so. Dort kann man PDFs hochladen und da kann man genau das machen und es funktioniert einfach so. Und es ist halt irgendwie keine Werbung oder irgendwie keinen komischen krebligen Shit oder Watermarks oder sowas drin, sondern kannst es da einfach machen. Und das war eine tolle Experience. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und dafür kriegt der Seida PDF-Editor.
Aber warum? Also warum funktioniert das
mit Werbung und alles? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wollen die hier so einen Premium-Service verkaufen, wenn du irgendwie mehr als 50 Megabyte hochlädst oder so. Hier, Free Service for Documents up to 200 Pages or 50 Megabytes. Und das war okay bei mir. Also es war das.
Was cool ist, es gibt ja oben links dieses Tab, weitere Aufgaben, zerteile PDF, PDF zusammenführen. Das sind auch Use Cases, die man nicht so selten hat. Gerade wenn man so einen Einzugsscanner hat und da Zeug drauf scannt.
Ja.
Was ich da meistens für benutze, ist PDF-TK. Das sind
genau. PDF-TK geht für genau solche Sachen, so zerteilen, zusammenfügen. Das funktioniert
rotieren,
ganz gut. Ja.
Genau.
Ja. Aber ja, ich wollte halt ein Stück mehr und das war dann auf einmal gar nicht mehr so trivial. Jo. Aber PDF-TK auf jeden Fall gute Sache. Also speziell für solche Use Cases. So, ich kann das mal dazu machen einfach hier. Als Link. Okay. PDF-TK. Okay. Genau, also der PDF-Editor, er hat einfach funktioniert und es war irgendwie kein Krepel danach. Und es war einfach cool.
Das ist das Beste. Wenn es funktioniert.
Jo.
Genau.
Cool. Das gibt es sogar als Desktop-Tool.
Keine Ahnung, Mann. Ja. Es hat online funktioniert, es war super.
Nice Pick. Cool. Ja. Danke dafür.
Jawohl. So.
Gut, dann
der nächste.
Picke ich noch den Adventskalender von Kuemo. Genau. Und zwar haben die immer so ein Kuemo-Image für jeden Tag. Irgendwas total Skurriles. Ja, so ReactOS oder irgendein kleines Spiel, was irgendwie nur ein paar Bytes groß ist oder ein paar Kilobytes groß ist und irgendwie auch im, weiß ich nicht, im BIOS überleben kann oder so. Das ist so total abgefahren. Total abgefahrenes Zeug. Könnte mal angucken, runterladen, das für den aktuellen Tag und dann mal in eurem QEMO ausprobieren, wenn ihr wollt.
Ja.
Sind genau. Echt lustige Sachen teilweise dabei. Also manche Sachen sind auch total. Wer zum Teufel braucht das, aber.
Weil es geht, Mann.
Ja, natürlich. Weil es geht. Das ist natürlich immer ein valider Grund. Ja. Boah, okay. Aber PG, also wer Lust hat, mal coole
Sachen. Mhm. Genau. Passend zu so Technik-Dingen, der Compiler Explorer. Das ist godbald.org. Das ist eine Webseite, wo du auf der linken Seite C-Code schreiben kannst und der translatet es in Assembler, was prinzipiell erstmal jetzt nichts Besonderes wäre. Das Besondere daran ist, dass du dir verschiedene Assembler, verschiedene Compiler aussuchen kannst und die dann quasi nebeneinander halten kannst und dann dir anschauen kannst, was die für Code produzieren. Und dann quasi auch mit und ohne Optimierungsflags und sowas. Und dann kommt, also das ist eine super interessante Sache. Wenn man dann quasi sieht, auf einmal so, oh, was hat denn der Compiler da aus meinem ganzen Source-Code gemacht? So, wow, shit. Und quasi ist alles farbig eingefärbt. Das heißt, man sieht dann auch, welche Zeile zu was, zu welchem Teil des Assemblers gehört. Und ja, also es ist eine super interessante Sache eigentlich. Besonders, wenn man quasi auch erstmal einen Einstieg in Assembler möchte, dann quasi mal zu schauen, was macht denn der Compiler selber damit? Es gibt auch einen ARM GCC MIPS und so ein bisschen anderes Zeug. Und also es macht schon was her, ist echt cool gemacht auch. Die Webseite ist auch cool und super responsive und du kannst dann auch noch einen Compiler dazu klicken quasi, dann hast du so zwei Compiler nebeneinander und schon eine schicke Sache, echt. Genau, man kann dann auch den Code teilen und so schöne Dinge machen oder so. Genau, also das ist sehr, sehr zu empfehlen, wenn man einfach mal quasi unter die Haube blicken will, was denn ein Compiler alles für dich so erledigt.
Mhm.
Genau. Kann dann auch quasi
cool auch zu sehen, dass wenn man auf von Intel auf ARM geht, wie einfach wirklich der komplett unterschiedliche Befehlssatz benutzt wird.
Ja. Also man kann sich dann auch die Header-Teile, also quasi meistens ist es ja so, dass nicht nur der Source Code in Assembler umgesetzt wird, dann hast du ja auch so ein bisschen Kopf und Fuß von Executable und die kann man sich da auch damit dazu anzeigen lassen. Das ist schon relativ cool.
Mhm.
Genau, sehr zu empfehlen, sehr cool. Auch wenn man einfach nur mal ausprobieren möchte, was passiert denn, wenn ich das Stück Source Code da reinwerfe? Wie würde denn mein Compiler das lösen für mich?
Ja.
So, nächstes. Ah, okay, alles klar. Das nächste ist, ich wurde angefragt. Also ich habe ja quasi gesagt, dass ich mir so einen Elektroscooter aus China bestellt habe.
Ja, kam mal an.
Und hä? Kam an?
Ja.
Kam an. Kam aus Holland an.
Okay. Ja. Mhm. Weil, wenn es erstmal in der EU ist, dann ist alles viel einfacher.
Das stimmt. Mhm. Aber also, ich habe mir das nicht gewünscht. Oder, also, man kann es auch nicht irgendwo ausprobieren. Also.
Nee, aber es ist halt einfach. Wie sie Sachen nach Deutschland kriegen, weil direkt nach Deutschland ist immer ein bisschen schwierig.
Das ist korrekt, ja. Mhm. Kam dann quasi so an meine Haustür an. Gut verpackt. Die Qualität ist erstaunlich gut. Also, es ist so ein Roller aus Carbon, also das ganze Zeugs, was da so verbaut ist, ist alles relativ leichtgängig gebaut. Das Schwerste an dem Roller selber ist der Akku, der aber in der Lenkerstange hängt. Das heißt, es ist nicht so wie bei den anderen Rollern, das, was dann unter dem Trittbrett ist und wenn du dann irgendwo aneckst, dass dann dein Akku aufreißt, sondern es ist in der Lenkerstange drin und das heißt, du kannst ihn auch relativ leicht mitnehmen, weil du dann halt eine Lenkerstange anfährst, den Rest klappst du nur ein und ja, also die Qualität ist echt gut, also hätte ich nicht gedacht von China für, was habe ich bezahlt, $330. Also ich habe den genau bei diesem Singles Day, also diesem Cyber Monday für AliExpress, habe ich den da quasi mir geshoppt. Genau, von der Geschwindigkeit fährt so 23 km/h.
Okay.
Und das ist schon relativ schnell, also es ist es fühlt sich dann, wenn man natürlich ein bisschen weiter fährt, fühlt sich dann das aber nicht mehr so weit an, nicht so schnell an, aber es ist schon schneller, als wenn du mit Fahrrad einen Berg hochfährst. Ja, und zwar ein ganzes Stück. Genau, also das einzige Ding ist natürlich, in Deutschland darfst du das nur auf deinem eigenen Gelände fahren.
Weil es sonst zu schnell ist, also weil es zu schnell
ist. Ja, nee, also ab 6 km/h brauchst du theoretisch eine Zulassung und du brauchst ein Kfz-Kennzeichen und alles andere quasi. Und die Zulassung bekommst du halt nicht, weil du dich auf deinen Roller nicht hinsetzen kannst. Und das ist quasi ein hartes Requirement. Außer du bist ein Segway, ja. Das heißt, ich glaube, da gab es auch einen Heise-Artikel erst vor kurzem.
Okay, und was ist mit diesen Hoverboards-Dingern, die so...
Die haben genau das gleiche Problem, quasi.
Okay.
Wenn die schneller als 6 km/h fahren, dann sind die eigentlich zulassungspflichtig und du darfst damit dich nirgendwo bewegen. Mhm. Mit dem Roller ist halt so, du kannst natürlich immer den Akku ausschalten, beziehungsweise das Gerät ausschalten und dann halt einfach nur rollen, das funktioniert. Mhm. Was mit so einem mit so einem Hoverboard natürlich nicht geht. Also das wäre dann schon komisch.
Okay.
Mhm. Ja. Krass, wusste ich auch nicht.
Ja, also ich kann,
ja, ich meine, kann man sich in Deutschland natürlich denken, dass das alles nicht so einfach ist, aber ja.
Ja. Genau, aber wenn du natürlich auf deinem eigenen Gelände bist oder bei dir auf, keine Ahnung, auf dem Dorf oder so, ich würde natürlich niemanden
hier an... Polizist vorbeikommt.
Genau.
Oder wenn, dann
der wird dann auch mal fahren. Was ja, also das macht schon was her, also wenn du mit unterwegs ja. bist, dann wirst du halt auch angesprochen.
Ja.
Weil es halt, es ist halt schon relativ schnell, ja.
Mhm.
Und es macht auch Spaß, also es ist ein Spaßgerät, man kann damit zum Beispiel auch auf so, keine Ahnung, auf diesen, wo irgendwie Skateboards oder so fahren, kannst du dich damit auch bewegen natürlich. Ist halt ein Spielzeug.
Cool.
Genau, und Spielzeug. Das ist relativ schnell, ja. Und der Akku hält wohl 30 Kilometer, ich bin damit jetzt so 6 Kilometer rumgefahren und der Akku selber ist nicht viel, als ich glaube, 2 Striche oder 1 Strich irgendwie weniger gewesen. Das heißt, ich kann mir das schon vorstellen, aber es ist natürlich jetzt auch wieder Winter. Das heißt, Akku plus Winter ist immer so eine Sache. Aber so prinzipiell sieht es echt erstaunlich gut aus. Also auch die Technologie, die sie da verbaut haben, ist nicht kacke. Und, und was halt auch krass ist, die vorne, also ich habe den einen verlinkt, den ich quasi mir geshoppt habe. Vorne sieht man so eine Lampe dran und die ist einfach so übertrieben hell. Die ist einfach so todessternhell, ja, wenn du da reinguckst. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ja, einfach
ja
so
gut, du bist schnell, du musst gesehen werden.
Ja, aber keine Ahnung, vom Kilometer Entfernung vielleicht nicht mehr, oder? Keine Ahnung. So schnell bist du auch wieder nicht unterwegs. Aber das Freundlichste ist echt verdammt hell. Genau, also du kriegst auch ein Ladegerät dazu und der Motor ist in der Front, also ist im Vorderrad. Das heißt, quasi nicht so wie bei den anderen Rollern, wo das normalerweise im Hinterrad ist, aber fährt quasi genauso. Genau, also es ist cool, macht Spaß. Also da kann man echt nichts sagen. Die gibt's auch.
Wie lange hat es gebraucht, bis das Ding bei dir war?
3 Wochen.
Okay.
3 Wochen ist, ja, 3 Wochen waren es.
AliExpress behauptet 8 bis 17 Tage.
Ja, 17 Tage. 18?
Ne.
7, 14, 21? Naja, also waren wohl 3 Wochen. Mhm. Aber also das ist auch immer die Shipping Time. Das war zum Singles Day und dann mussten die sich quasi erstmal darum kümmern, dass sie das auf Versand bekommen. Weil erst ab dem der Zeitpunkt, wo sie es dann auch wirklich losgeschickt haben, ist das die Shipping-Zeit. Du hast dann immer noch 5 oder 6 Tage davor, beziehungsweise 1 oder 2, je nachdem, wie sie ausgelastet sind, für die Preparation und so einpacken und so.
Mhm.
Genau. Aber so, genau, es kam gut an, es war super gut verpackt, also war ein Paket in einem Paket drin. Und wenn man das resend wollte, was ich mir vorstellen kann, dass das bestimmte Leute machen wollen, was aber natürlich verboten ist in Deutschland, es ist cool. Also es ist gut.
Und wenn du damit unterwegs bist, wie machst du einen Fullstop?
Das Ding hat nicht nur einen Gashahn, also quasi du hast vorne so ein Gas, so ein Hebel, den du runterdrückst und gibst dann quasi damit Gas, sondern du hast dann daneben hast du auch noch einen Bremshebel quasi. Okay. Und der bremst elektronisch vorne, das heißt aber auch, wenn du da super, super schnell unterwegs bist und dann quasi hart bremst, dann fliegst du halt vorne über. Das ist halt wie, wenn du mit der Frontbremse bremst. Aber muss man halt wissen, ist ja beim Fahrrad nicht anders.
Ja. Muss ich halt ordentlich nach hinten lehnen.
Genau. Und genau, also auch wenn du quasi Gas gibst und dann ein bisschen vom Gas runtergehst, dann bremst er halt auch. Also es ist quasi ein Elektromotor. Und Elektromotor brauchst du normalerweise gar nicht eine echte Bremse. Du hast hinten auch noch so eine, quasi so wie bei den normalen Scootern, hast du auch noch mal eine Bremse dran, aber die willst du natürlich nicht so oft verwenden, weil du damit halt dein Hinterrad verkribbelst. Mhm. Weil wenn du hinten drauf drückst, dann machst du halt dann...
Und das ist so ein Hinterrad wie an einem Inliner.
Ja, ja. Nee, nicht Inliner, sondern an den diesen Scootern. Diese Roller, wie heißen die? Keine Ahnung, wo du halt... das
aber halt auch so ein Gummi, so ein Hartgummi-Zeug.
Ich weiß gar nicht. Also man kann es auf dem dritten Bild sehen. Das ist so, also du hast Hartgummi das Rad und hast du da drüber so eine Metallscheibe, die du dann quasi einfach nur aufs Rad drauf drückst.
Ah, ja.
Genau, aber wie gesagt, nur wenn du so bremsen möchtest. Normalerweise bremst du halt mit dem Elektromotor.
Mhm.
Weil der kann dann ja auch einfach sagen, okay, jetzt gib mir mal wieder Strom wieder zurück und dann wird es aber ganz langsam. Weil es ja genauso ein Motor ist, wie es auch ein Generator ist. Verdammte Physik. Genau, also der Roller ist echt. Also ist echt gut geworden. Hätte ich nicht gedacht, dass es von der Qualität her so hochwertig ist. Die gibt es auch noch in 35 km/h. Aber das finde ich jetzt irgendwie, finde ich halt schon auch irgendwie grenzwertig.
Das ist recht fix, ja.
Genau, also der hat auch vorne so eine Anzeige, wie viel Akku er noch hat und so. Und genau, die haben alle so 10 Amperestunden in den Akkus. Und genau, sind quasi alle gleich, alle auch mit Carbon. Und am Ende wiegen die so 7 Kilo. Das heißt, du kannst es aber auch noch mitnehmen. Also es ist nicht so ultra, ultra schwer, wie, keine Ahnung, wie so ein Elektrofahrrad oder so, sondern du kannst es theoretisch noch einfach irgendwo hin mitnehmen.
Jo.
Und das ist schon recht cool. Aber wichtig ist Spielzeug. Kein irgendwie, dass man damit täglich zur Arbeit fährt oder so. Kann er mit so kleine Strecken überwinden. Aber wenn du täglich zur Arbeit fahren möchtest, dann solltest du lieber ein Elektrofahrrad holen.
Ja, das kannst du halt nicht so gut in die Hand nehmen, ne?
Ja, richtig. Aber wenn du quasi nur so das letzte Stück von deinem Arbeitsweg überwinden möchtest, ab und zu, wenn es quasi wettergut ist, dann geht es schon. Ja. Aber also wenn du damit durch Schmodder fährst, dann hast du dir auch deine Hosen verschmoddert dann.
Jo.
Also da habe ich quasi auch Erfahrung mitgemacht. Das ist,
hast
das
direkt ausprobiert, ja?
Direkt ausprobiert, hat funktioniert. Ja. Genau, also das also ist cool, also ist echt gut, hat schon Spaß gemacht, kann hier genau. Okay. Aber wichtig natürlich, ist nicht zugelassen in Deutschland,
ja,
muss man wissen halt.
Physik muss man wissen, ist nicht zugelassen.
Physik, genau, ist nicht zugelassen, sagt Dr. Axel Stoll.
Dann stay out of my zoo.
Ja, das ist ein ich weiß nicht, ob es vielleicht schon mal gefallen ist. Das ist so ein kleines Dingen, was man sich auf Kameras kleben kann. Also ein Slider quasi.
Aha. Oh yes.
Und damit schützt man sich davor, dass irgendeine böse Software einfach die Kamera anschaltet und ein Foto von dir macht.
Mhm.
Und
wie gut funktioniert
das? Ja.
Oder ist es einfach nur diese Scheibe?
Das ist nur diese Scheibe, die schiebst du hoch und runter. Eben, die ist schön, macht einen wertigen Eindruck, bleibt einfach haften.
Mhm. Ah, und, ja, das habe ich auch, habe ich schon gesehen, ja.
Man muss ein bisschen aufpassen, wie man es aufklebt auf das Gerät seiner Wahl, weil je nachdem, das MacBook zum Beispiel, das hat nebendran den Helligkeitssensor. Und wenn man es falsch aufklebt, dann hat man halt immer, wenn man die Kamera offen hat, den Helligkeitssensor zu und das führt dazu, dass er alles sehr hell macht. Will man nicht.
Ja.
Aber das gibt's, die Dinger gibt's im praktischen Fünfer-Set, sodass man direkt so einen Satz für seine Geräte hat.
Okay.
Und ja.
Cool.
More privacy.
Ja, also ich habe mich gewundert, dass man sowas bei AliExpress nicht kaufen kann. Also aus China, ich habe gerade, kostet, keine Ahnung, kannst du irgendwie 1000 Stück oder so kaufen, aber gibt's nicht. Weil es keinen Markt dafür gibt. Ansonsten hätten sie es schon gemacht.
Das sind ja alles nur diese verschrobenen Nerds, die sowas brauchen.
Ekelhaft, ey. Stinken ja auch. Ja.
Genau.
Nee, cool. Also vielleicht tue ich mal auch. Oder hast du noch eins über, was du zum Kongress mitnehmen kannst?
Ich muss gucken. Ich bin gerade dabei umzuziehen. Es ist ein bisschen schwer.
It's complicated.
Ja, it's complicated. Aber wenn ich guck mal, ob ich eins finde, dann schreibe ich dir. Dann bringe ich dir nach Hamburg ein.
So, wait. Okay. Ich wollte noch ganz kurz ein Review von der E-Loop 2016 machen, weil ich habe das angesprochen, dass es passiert. Mhm. Es war niemand von unseren Hörern da. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber kein Problem. E-Loop 2017 kommt.
Okay.
Am 11.11. Die war sehr, sehr gut. Also wir hatten die beste Zeit. Es war eine super Sache. Wir hatten tolle Vorträge. Wir hatten tolles Essen. Und wir hatten natürlich den Sektempfang, der dann zur Sektbegleitung wurde für den ganzen Tag. das war eine sehr gute Zeit. Wenn man mich mal im Anzug sehen will, dann kann man quasi sich die Bilder anschauen. Ja. Auch, also, genau, man kann auch einmal kurz durch die Bilder durchschauen, das ist sehr, sehr schön. Wir haben quasi unsere Speaker, von denen wir Fotos gemacht haben, wir haben den Ablauf, wir haben Essen, einfach nur eine geniale Zeit. Und alle, die es verpasst haben, nächstes Jahr habt ihr wieder die Chance. Zusätzlich dazu habe ich mit einem Kumpel ein CTF geplant für den 33C3, beziehungsweise eine Art Schnitzeljagd. Für die Leute, denen das CTF, was es normalerweise gibt, also das CTF im Sinne von Software, Hacken, Vulnerabilities und Forensik, was jedes Jahr auf dem Kongress ist, was einfach viel zu hardcore ist für die meisten normalen Leute, also auch für mich. Haben wir, wie gesagt, die Schnitzeljagd, Schnitzeljagd vorbereitet. Und das wird so sein, dass wir auf dem Kongress 4 Sticker verteilen werden, 4 unterschiedliche Sticker, die dann zusammen eine URL ergeben. Und auf die kann man dann raufgehen und dann fängt das CDF an. Und genau, das ist nur so ein quasi kleiner Vorgeschmack für die, die es interessiert. Haltet nach orangenen E-Loop-Stickern Ausschau. Oder E-Loop-Logo ist ja dieser Pfeil mit dem Poop in der Mitte. Und genau das in Orange wird es dann auf dem Kongress geben. 4 Sticker, die mit dann zusammengefügt werden können. Und es gibt auch was zu gewinnen, wenn ihr die Ersten seid. Beziehungsweise die Ersten bis 16., glaube ich. So viel haben wir vorbereitet. Mhm. Genau. Genau, das nur quasi als kleine Teaser für den Kongress, für die Leute, die da sind. Sehr gut.
Okay.
Gute Zeit war es.
Gut, na, das ist doch schön, wenn ihr Spaß hattet. Und wenn es so viel Spaß gemacht hat, dass es wiederholt wird, dann
ja.
War es wohl ein willkommenes
Fest. Es war ein gelungener Fest. Tag.
Ein willkommenes, ja, genau. Gut, na dann sind wir mal gespannt auf nächstes Jahr. Okay, dann steht jetzt hier noch was drin, was ich nicht weiß, macht das jemand noch, diese Never Again Tag?
Wenn der Flight immer wieder reinkommt.
Okay, gut. Okay, dann sind wir durch sozusagen. Der Schmidtlauch.
Gute Sache.
Geschrieben, ja.
Ach, der Schmidtlauch. Ja, Schmidtlauch, tut mir leid, aber das ist so ein typisch amerikanisches Ding irgendwie. Da können wir jetzt nicht
aber
so.
Nix,
können wir haben, so. Wir haben das deutsche Internet, ist schlimm genug. Ja. Also, wir können es nicht
auf. Das ist übrigens gerade an einem Tiefpunkt.
Das ist
ja.
Korrekt.
Genau, dann arbeiten wir noch stark daran, dass es noch tiefer geht, sozusagen, bis es dann wieder ein neues Hoch gibt. Ansonsten hoffen wir mal, ihr habt eine schöne und erholsame Weihnachtszeit. Da kann man ja das Internet auch ausmachen. Da ist ja egal, wie hoch oder tief es ist sozusagen. Einfach mal abschalten sozusagen. Ich weiß, es wird mir auch nicht gelingen. Ich weiß nicht, euch beiden wahrscheinlich auch eher nicht, oder?
Nein.
Ja, aber man kann sich ja immer was vornehmen. Also macht weniger Internet die nächsten Tage und so, oder so. Macht so ein bisschen Familie oder ich weiß auch nicht. Jedenfalls kommt
bringt,
irgendwie
bringt
runter.
Bringt mehr Familie ins Internet, so von wegen Brauchtum und so.
Ja, oder so, genau. Bringt mehr Familie ins Internet, bloß nicht auf Facebook, sondern woanders irgendwie im Internet. Kommt trotzdem ein bisschen runter, habt ein bisschen Spaß, schlagt euch den Bauch voll, aber übertreibt es nicht. Nicht, dass ihr dann wieder abnehmen müsst danach oder so. Das war
nicht... Wieder, wie letztes
ja,
Jahr.
Ja, genau.
Wie letztes
Jahr. Dann nimmt man sich immer wieder was vor. Und
ja, zum Beispiel Essen vor.
Schon mal voressen. Genau, jetzt schon mal voressen, damit
essen
man danach
vor. Ja, genau.
Dann nicht überrascht wird, dass man plötzlich so schnell so viel gegessen hat.
Ja.
Genau. Dann ansonsten hören wir uns mindestens noch einmal in diesem Jahr, wahrscheinlich in 2 Wochen. Dann
ja.
Von dem Kongress in Hamburg. Wenn ihr da natürlich vor Ort seid, könnt ihr gerne vorbeigucken. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich der 29. Wir wissen bloß noch nicht, um welche Uhrzeit wir dann da sein werden. Das werden wir aber rechtzeitig genug bekannt geben, zumindest auf Twitter, vielleicht auch auf Facebook. Und ja, weil der Markt wird wahrscheinlich mitmachen und der ist ja auf Facebook. Oder der ist ja Facebook sozusagen.
Der ist Mr. Facebook.
Der ist ja Mr. Facebook bei uns. Gucken wir mal, ob wir ihn wach machen können. Es ist wohl schwierig, die Uhrzeit und so. Schauen wir mal. Ansonsten wünsche ich euch bis dahin wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis in 2 Wochen. Habt
Gerät.
Ciao, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.